Ich glaube übrigens, dass du die, dass du nur so tust, als würdest du die anmachen. Also du stehst so mitten im Gang mit dieser Kettensäge, reißt du so hoch und machst.
Ja, vielleicht. Vielleicht auch
geil,
nicht.
Geil. Danach immer bevor ich zu diesen geilen Fernsehern, wo noch irgendwelche Uraltfilme aus den 90ern laufen, die dir irgendwie erklären, warum der.
Ja, oder hör mal, wer da hämmert oder so.
Das wäre voll geil, wenn da hör mal, wer da hämmert laufen würde.
Richtig hier, das neueste Ding in 2021, das ist ein Mikrofasertuch, Alter.
Boah, fuck!
Ein dreifaches Hey, hey, hey an alle Zuhörer da draußen. Willkommen beim Kerngeschäft, Folge Nummer 19. Heute wieder mit dabei, der liebe Thilo.
Hallo.
Und der Lin.
Hey, hey, hey.
Das ist es, wenn man normalerweise denke ich mir wirklich relativ lange vorher, was ich denn zum Einstieg erzählen möchte. Und jetzt hatte ich einfach gar keinen Plan. Einfach mal losgelegt. Warum aber, eigentlich auch nicht?
Willst du aus diesem Hey, hey, hey jetzt deine Catchphrase machen, damit jeder weiß?
Bitte ach, nicht.
Heute fängt der Mike, heute ist der Mike wieder der Moderator. Heute
und alle denken sich, boah, ciao, 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 ey.
Ja, genau.
Ciao, ciao, ciao. Boah, Jungs, ey, wann wart ihr eigentlich das letzte Mal im Baumarkt?
Ja, schon länger her, aber ich muss wieder hin, ganz dringend. Ich brauche viel aus dem Baumarkt.
Ey, ich war vorhin im Baumarkt und das war eine kleine Odyssee. Wir haben ja jetzt neuerdings, seitdem wir hier in Hannover wohnen, einen Balkon.
Baumärkte.
Haben wir Baumärkte. Endlich habe ich einen Baumarkt. Nee, haben wir einen Balkon. Und den wollte ich ein bisschen fit machen. Und dann dachte ich, komm, jetzt ist hier irgendwie Inzidenz unter 30, interessanterweise. Also es ging relativ zackig. Und ich dann zum Baumarkt gefahren und dann musst du halt, wenn du jetzt nicht gerade nur in den Gartenbereich willst, brauchst halt so einen Schnelltest. Da habe ich noch einen Schnelltest gemacht. Und die beiden Dudes, die da saßen, wollten, dass ich noch vorher einen Termin vereinbare. Ich also mal eben Termin vereinbart. Dann da vor denen gestanden, den Termin direkt wahrgenommen. Das war völlig unnötig. Und dann habe ich erstmal das komplette System gecrashed.
Nice.
Hab anstatt eine Viertelstunde irgendwie eine Dreiviertelstunde da gewartet, bis ich endlich mal mein Negativergebnis bekommen habe. Und dann bin ich so richtig wie ein König durch den Baumarkt gelatscht. Das war richtig geil. Also ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl noch kennt, aber einfach mal so ganz befreit durch so einen Laden zu laufen.
Ach ja, also es ging ja, geht ja, also so ist jetzt nicht, ne? Also durch den Supermarkt konnte man immer noch relativ befreit laufen. Oder meinst du jetzt ohne Maske?
Nee, mit Maske natürlich, aber einfach so.
Ich stelle eine Vermutung an, welche Dinge du gekauft hast.
Bitte.
Du hast eine Handvoll Schrauben einfach geholt und warst der Meinung, dass die ungefähr die richtige Länge haben werden. Wird aber nicht der Fall sein. So wie immer, wenn man einfach Schrauben holt im Baumarkt. Dann wirst du Spachtelmasse zum Anrühren geholt haben. Die nimmt man oder Kleister. Dann eine komplett hässliche, sinnlose Armatur fürs Badezimmer.
Was?
So eine ganz schlimme Deckenlampe. Und an der Kasse hast du dir auf jeden Fall englisches Weingummi geholt.
Thilo, er ist für seinen Balkon dahin gefahren. Was soll er mit einer Deckenlampe und einer hässlichen Badezimmerarbeit?
Außerdem hast du gerade runtergebetet, was du wirklich brauchst. Oder
ich bin einmal durch so einen Baumarkt gelaufen und da kommt man an genau diesen komischen Regalen vorbei.
Nee, ich bin ja so jemand, ich bleibe immer an der Werkzeugecke stehen. Das hat aber auch ein bisschen was
mit meiner Männlichkeit zu tun,
weil ich so ein unglaublich potenter Mensch bin.
Ja, du machst immer die Kettensägen im Laden an.
Ja, genau. Ich muss mal hören, wie die klingt. Ich wähle mein Werkzeug nur nach dem Klang aus und dementsprechend. Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ne, wenn man dann irgendwann mal selber einen eigenen Werkzeugkasten erstellen möchte oder machen muss, dann wird man schon so ein bisschen scharf auf das Zeug, gerade auf die teuren Gegenstände, auch wenn man die sich wahrscheinlich gar nicht leisten möchte, weil es halt nur Werkzeug ist, aber irgendwie findet man das schon irgendwie geil und dann bleibe ich da immer stehen und guck und noch hier eine neue Zange oder so, ein Schraubenzieher, ein Snivelstück, keine Ahnung.
Snivelstück.
Halt irgendwie so, ne? Also, keine Ahnung. Finde ich im Baumarkt immer das Geilste.
Ja, das Ding war natürlich mit den Schrauben, die habe ich letztens irgendwann gebraucht und musste die natürlich online bestellen und seitdem habe ich einfach viel zu viele Schrauben. Weil du kannst ja nicht nur eine Schraube.
Online. Das finde ich auch generell das Schlimmste an diesen Schrauben im Baumarkt. Du musst sie nämlich abwiegen. Ich habe auch schon so oft gehabt, da fehlt mir eine verkackte Schraube für irgendwas. Und du fährst dann hin, aber du hast ja eine Kaufmenge. Also die müssen ein gewisses Gewicht haben. Und dann kaufst du halt so alibimäßig viel zu viele von diesen Schrauben, die du eigentlich gar nicht brauchst, weil du nur eine davon brauchst und gehst dann mit diesem Säckchen dann zur Kasse und ärgerst dich darüber, dass du jetzt wieder so viele Schrauben gekauft hast, auch wenn die vielleicht nur einen Euro kosten oder so, ja. Aber was willst du denn damit? Die liegen doch eh nur in der Kiste rum.
Und dann kaufst du dir doch noch eine neue Kettensäge, einfach um dich besser zu
machen. Oder ein neues Schnibbelstück.
Ich glaube übrigens, dass du die, dass du nur so tust, als würdest du die anmachen. Also du stehst so mitten im Gang mit dieser Kettensäge, reißt du so hoch und machst.
Ja, vielleicht auch
geil,
nicht.
Geil. Immer bevor ich zu diesen geilen Fernsehern, wo noch irgendwelche uralt Filme aus den 90ern laufen, die dir irgendwie erklären, warum der.
Ja, oder hör mal, wer da hämmert oder so.
Das wäre voll geil, wenn da hör mal, wer da hämmert laufen würde.
Richtig hier, das neueste Ding in 2021, das ist ein Mikrofasertuch, Alter.
Boah, fuck. Raufasertapete, Jorge. Die rauste Tapete seit Putz.
Seit Putz.
Sieh doch mal, Matt, du bist Lehrer, ne? Du hast noch nicht so viel Bände verputzt, ne?
Du versaust mir die Pointe die ganze Zeit. Nee,
ich bin ja Handwerkerkind.
Ach so.
Aber seit ich Akademiker bin, kann ich das nicht mehr.
Leugnest du das einfach? Ja, gut, das kann ich verstehen.
Ja, nee, ich als Beamter bin ich auch einfach zu müde den ganzen Tag. Ja, so ist das.
Ja, kleine Highlights aus unserem unwichtigen, langweiligen Leben. Was aber viel wichtiger ist.
Viel wichtiger.
Rock am Ring und Hurricane. Rock am Ring und Hurricane haben Bands veröffentlicht. Vor allen Dingen Rock am Ring letzte Tage. Und ihr habt euch das Line-Up hoffentlich auch mal zum Gemüte geführt und könnt mir jetzt sagen, warum ihr das großartig findet.
Ich sag dir ja ganz genau, warum ich das großartig finde, weil ich bin der Pferdemann.
Was? Ach ja, sorry.
Mehr sage ich dazu nicht. Ich
bin der Pferdemann und darauf, gedauert.
Darauf beharre ich ab jetzt.
Also du bist auf jeden Fall Team Scooter.
Ja, keine Ahnung. Es ist jetzt nichts, was ich mir zwischendurch geben würde. Aber wenn man jetzt den Kontext Rock am Ring dann betrachtet, finde ich das schon nicht ungeil, dann mal irgendwie da irgendwie zu denen abzugehen, so, ne?
Ja, aber Thilo, was hältst du davon, Scooter am Ring? Das hat ja jetzt in den Socials unheimlich für Kontroversen gesorgt. Da haben sich die Lager aber ganz schön in zweit, sagen wir mal so.
Ich find's immer wieder gut, Mike, wie du in diese Jauchogrube der Facebook-Kommentare absteigst und dir wirklich das alles gibst, könnte ich gar nicht.
Ich wollte mich schon wieder virtuell prügeln, aber ich hab's
doch nicht.
Das könnte mich selber zurückhalten.
Ja.
Also das Einzige, was mich wirklich aufregt, ist, dass die nicht Headliner sind.
Und warum ist wieder Volbeat Headliner?
Oh, ja, Volbeat sind seit es Volbeat gibt, scheiße.
Das ist halt wirklich so.
Oh. Ja, das Problem ist irgendwie an Volbeat, finde ich, dass man, oder anders, wir haben ja jetzt mit Green Day, Muse und Volbeat die drei Headliner präsentiert bekommen, da wird jetzt auch höchstwahrscheinlich nichts mehr zukommen. System of a Down sind jetzt halt rausgeflogen, ne? Also da haben sich, glaube ich, auch eine ganze Menge drauf gefreut, das ist jetzt super natürlich ärgerlich. Dann doppelt drauf, ne?
Ja. Ja, also was ich ja sagen muss, ne, also das hatten wir bei unserer letzten Folge, als Rock am Ring 2020 abgesagt worden ist, haben wir da auch drüber gesprochen, über die Größenordnung der Headliner quasi, ob das genau gerechtfertigt ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Green Day und Muse sehe ich immer noch absolut sicher auf ihrer Position. Also Muse, was die da vor 2 Jahren war das, Mike? Korrigiere mich. Was die abgeliefert haben, das war fett. Das war für eine Headliner-Show, war das fulminant. Also es gibt echt nichts Besseres und ich feiere diese Show immer noch. Und Green Day haben auch mittlerweile, denke ich, so eine Größe, oder was heißt mittlerweile, haben auch eine Größe, die vollkommen rechtfertigt dafür ist, dass sie Headliner sind. Ich finde halt Volbeat, also vielleicht habe ich da auch vollkommen falsches Bild von dieser Band. Kann auch mit der Abneigung gegenüber dieser Band zu tun. Aber ich finde, die haben nicht diese internationale Größe wie halt Green Day oder Muse. Also sorry.
Nee, aber die haben, glaube ich, trotzdem auch die Lanxess Arena in Köln ausverkauft. Das ist ja schon mal ein Indikator dafür, wenn du die größte Konzerthalle in Deutschland, also jetzt außerhalb von, ja, also außerhalb von irgendwelchen Stadien oder was auch immer. Wenn du das ausverkaufen kannst, das machen halt auch nicht allzu viele und dann kommst du zumindest in einen Bereich, wo man dich auch als Headliner handeln könnte. Ähnlich wäre das jetzt auch bei Biffy Clyro oder 21 Pilots, wobei letzteres natürlich nochmal eine Stufe mittlerweile größer sind.
Aber weißt du, 21 Pilots oder so Biffy Clyro spielen halt auch Glastonbury auf einer Riesenbühne. Und Green Day und Muse machen halt Arenen voll. Und Volbeat spielt halt nicht mal eben im Kölner Hockeypark oder sowas. Also es ist halt so, denke ich mir so.
Ich glaube, dass Volbeat einfach, man hat vielleicht die Hosen nicht gekriegt und hat dann überlegt, was könnte denn ähnliche Leute anziehen.
Und was ist denn die gleiche Scheiße auf Englisch?
das ist auch überhaupt nicht wertend jetzt. Also ich glaube einfach, dass du mit Volbeat und den Hosen eventuell dasselbe Publikum ranziehen kannst. Das ist halt so das normale Standard-Rock-Publikum, was vielleicht auch ein Ticken älter ist als so, also was halt irgendwie Ü30 auf jeden Fall ist. Vielleicht sogar Richtung 40 oder so. Die kriegst du auf jeden Fall damit ran. Aber Metallica waren vielleicht auch jetzt nicht zur Verfügung und dementsprechend stehen die da jetzt halt immer noch.
Ey, und Leute, die Kassierer spielen.
Das fand ich auch krass.
Ich hoffe, Telekom überträgt das nicht, sonst wird das richtig unangenehm.
Das fand ich auch. Also
da habe ich immer meine Happy Weekend in der Hand, wenn ich das lese.
Natürlich.
Entschuldigung, Mike, was wollten Sie sagen?
Nee, ich finde das Line-Up insgesamt echt cool, muss ich sagen. Also
ja.
das hat eine gute Mische. Da sind viele, sage ich mal, so Stables bei, so Deftones oder Royal Republic oder
Daughtry.
Offspring zum Beispiel. Aber dann hast du Daughtry. Aber dann halt auch so Ice Nine Kills, Grandson ist dabei, Boston Männer.
Spirit Box.
Genau, ja, also da sind halt, das ist eine coole Mische. Ich finde wieder interessant in den Facebook-Kommentaren, die ich mir dann doch gegeben habe, wieder mal, ich versuche es jetzt nicht zu weit zu führen, aber wieder mal dieselbe Diskussion von wegen, ja, da ist ja gar kein, das, was denn da kein, ne, da ist ja gar kein Rock mehr. Das ist ja 90% ist ja scheiße. Oder irgendeiner meinte, da ist 0,0% Core, wo ich mir dachte, wo ist denn da, also was ist deine Erwartungshaltung bitte an einem Rock am Ringliner? Zumal, also wenn man es jetzt wirklich ganz genau nehmen wollen würde, was keiner tut, weil das ist halt einfach nicht Rock am Ring, oder es ist einfach Rock am Ring. Stick to Your Guns und Ice Nine Kills. Auf dem ersten Blick Fire from the Gods. Das ist für August mich schon Cool. August Burns Red. Also was willst du denn da mehr haben, bitte? Sorry.
Ich muss auch wirklich sagen, so der erste Blick jetzt einfach nur eben mal eben drüber geguckt und drüber geschaut, jetzt gerade vor mir liegend, ohne jetzt genau auf jeden Artist einzugehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, vom Gefühl her ist da echt viel mehr Chorartige Musik als die Jahre davor. Also alleine, ne, wenn du dann, hast du gerade gesagt, August Burns Red hast, dann hast du hier Spirit Box, du hast Unprocessed, du hast Stick to Your Guns, es sind Don Brocco hast du wieder dabei, Iceland. Es sind wirklich viele Bands, die ja mit dieser Szene auch zu tun haben. Also es ist vom Gefühl her mehr als die letzten Jahre oder letztes Jahr oder davor das Jahr. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, die Kritik. Sorry, also ich bin gerade ein bisschen erschrocken, wie wenig Hip-Hop dann dazwischen ist.
Ja, wenn wir jetzt mal vielleicht aufs Hurricane rüberlugen, die sind da ja, ich meine, die sind traditionell irgendwie haben die noch mehr Ausreißer drin, aber die präsentieren halt als Headliner Seed, Killers, Deichkind, 21 Pilots, Kings of Leon und Rise Against. Also das ist halt auch sehr schön breit aufgestellt. Und das, ich finde es geil. Also ich weiß nicht, was man daran irgendwie doof finden kann. Außer man findet jetzt explizit die Bands nicht gut. Aber sich darüber zu beschweren, dass du halt irgendwie, also Deichkind zum Beispiel macht eine unfassbar coole Live-Show. Ja. 21 Pilots, aktuell einer der größten Rock-Alternative-Bands, die es aktuell gibt einfach. Kings of Leon auch, werden einfach immer noch völlig unterschätzt, aber wenn du halt in diesem normalen Classic-Rock-Bereich gehst, das ist halt auch einfach eines der größten Bands, die du halt so kriegen kannst. Und dann hast du aber halt auch Why She Sleeps, Millencolin, Neck Deep, Mayday Parade, Nothing But Thieves. Ich find's richtig geil. Also ich habe richtig Bock auf den Festivalsommer nächstes Jahr, wenn ich allein die beiden Festivals schon sehe.
Guck mal, Bring Me Horizon ist auch dabei. Ohne Scheiß, ne? Ich will diese
Skindred
live hören. Ich hab da voll Bock drauf. Was Skindred auch, klar. Auch, sind auch so irgendwie so Festival All-Stars, diese Band, ne? Die hast du auch schon auf so vielen Festivals gesehen. Die machen ja immer eine gute Show. Also das Hurricane auch ein super starkes Line-Up. Was ich mir lustig finde, Nura und Juju, also quasi, oder Juju, quasi Sixten, falls das für Leute, für ein paar Leute, spielen an unterschiedlichen Tagen, sind aber beide da.
Das ist halt irgendwie lustig. Sind die nicht auch zerstritten irgendwie?
Ja, die haben auf jeden Fall nichts mehr miteinander.
Die haben auf jeden Fall nichts mehr miteinander zu tun, ja. Ich würde jetzt behaupten, für Nura läuft das gerade ein bisschen cooler als für Juju, aber trotzdem, ich finde es irgendwie lustig, dass die irgendwie an zwei verschiedenen Tagen da sind. Vielleicht ist es auch ein Beweis dafür, dass die nichts miteinander zu tun haben vorher. Was ich ganz interessant finde, und ich weiß gar nicht, ob ihr so in dem Ding drin seid, kennt ihr 100 Gags?
Nee.
Die spielen ja auch auf dem Rock am Ring nächstes Jahr. 100 Gags. Kennt ihr den Begriff Hyperpop? Ja? Habt ihr den schon mal gehört?
Also wenn das jetzt nicht gerade mit Eskimo Callboy zu tun hat, dann nicht.
Hat nichts. Diese Folge hat nichts mit Eskimo Callboy zu tun, dafür stehe ich heute. Hyperpop ist tatsächlich was aus Amerika rübergeschwappt ist, ist halt ein super überproduziertes, buntes, neonfarbenes Monstrum, wenn man es so nennen möchte, was halt quasi diesen ganzen Producer und Pop Regler auf 11 dreht und halt total übertreibt. Also es ist halt wirklich so, wenn du sagst, okay, so diese typischen Popstars reagieren total fake und sowas, dann ist das nochmal eine Schippe obendrauf. Es ist fast schon eine Karikatur von dessen, könnte man eigentlich sagen. Und 100 Gags sind so die das quasi so pioniert haben oder sind zumindest einer der größten aus diesem Bereich. Also es ist halt, man könnte das fast zu einer alternativen Szene ziehen, weil es halt eigentlich nicht Mainstream ist. Dafür ist es zu eigen. Also stellt euch einfach vor, wenn ihr damals aus den früheren Chorzeiten diese Crunkcore-Geschichten noch kennt, ne? Hier Broken Side und The Millionaires und 303 und keine Ahnung, wie sie alle hießen, Starship Cobra und sowas. Das ist das quasi im Endeffekt. Also so richtig überzeichnete, übermalte Karikaturen von Personen, auch wenn es vielleicht gar nicht sind und gar nicht so meinen, halt aber mit Neonfarben und alles drum und dran und dann halt so überproduziert mit ganz komischen Autotune-Vocals und einfach nur auf Eskalation getrimmt quasi. Und ich bin wirklich gespannt, wie das hier in Deutschland ankommt, weil das ist wirklich was ganz anderes. Da könnte ich mir vorstellen, dass der geneigte deutsche Zuschauer sagt, das gefällt mir nicht. Das ist mir zu laut, das ist mir zu bunt, das ist mir zu hektisch.
Ich möchte Baby-Metal zurück.
Ja, früher war es besser. Früher war
alles schlecht. Wo ist Herbert Grönemeyer? Ich möchte noch mal Bochum hören.
Ja, oder wie ich einen Kommentar gelesen habe, ich war 14 Jahre in Folge dabei und jetzt ist das nur noch Scheiße.
Natürlich.
Ich mir so denke, Digga, es hat sich doch nichts geändert. Es ist doch immer so gewesen. Also es ist doch auch jetzt vor 3 Jahren sah es doch ähnlich aus, das Line-Up. Also,
ja.
Ja, naja. Also ja, das ist dann so, ne, das ist mein Festival. Ich gehe da seit 14 Jahren hin und ich denke mir, ja, dich kennt aber immer noch keiner.
Ich kenne den Marek persönlich.
Ja, ja, genau, weil er ihm einmal auf dem Campingplatz begegnet ist und ihm die Hand geschüttelt hat.
Der Mari und ich, so wie ich ihn nenne. Fresse halten. Ne?
Ich war im Aftermovie 2009.
Ja. Ja. Ja, so. Egal.
Genau das.
Ja, und das sind dann aber die Leute, die sind dann halt auf so einer Aufnahme von 100.000 Leuten, also mit 100.000 anderen Leuten drauf. Und halten dann das Bild an, während sie dir das zeigen und zoomen am besten noch ran und sagen, hier, guck mal, da bin ich.
Das habe ich früher auch immer gemacht.
Das ist mein Schild. Erzähl meiner Mutti nicht, dass ich hier bin, so nach dem Motto, weißt du. Das Schild habe ich hochgehalten. Das bin ich.
Unangenehm.
Also man kann mich auf jeden Fall bei irgendeinem Gossip-Auftritt in der dritten Reihe sehen, bei irgendeinem Moshpit bei Enter Shikari oder so. Und irgendwo bei Limp Bizkit 2009. Aber zum Glück sind die Aufnahmen alle so verpixelt, dass man das eh nicht mehr erkennen kann. Also das ist
ja, die gute alte Zeit, ne, Mike?
Auch irgendwie nichts, worauf man stolz sein kann. Naja, heute ist Freitag, zumindest heute, wo wir aufnehmen. Ist ja auch ein bisschen Mucke rausgekommen.
Ja.
Was habt ihr denn da so auf dem Schirm gehabt? Lini, du zum Beispiel.
Oh, ich habe ein paar coole Sachen gefunden. Tatsächlich nicht so viele Alben, die so heute rausgekommen, wo ich jetzt sage, wow, ist krass. Aber ein paar coole Songs. Zum einen 12 Foot Ninja, der ist quasi gestern, glaube ich, gedroppt und heute offiziell auf den Streaming-Plattformen rausgekommen. 12 Foot Ninja haben den Song Long Way Home gecovert. Ist wieder, ist kein Cover, ist ein Originalsong. Ist für so typischer, also für die 12 Foot Ninja nicht kennen, das ist eine australische Band. wandelt so ein bisschen zwischen dem Dad Rock, wie man es so lustig nennt, und irgendwo in dem ganzen Gen Progressive Schwurbeleien da hinten. Und ist aber super lustig. Also es macht einfach Spaß zuzuhören. Viele vergleichen die mal ganz gerne mit Faith No More oder sowas, weil die halt sehr, sehr loose mit ihren Genres umgehen. Also hast du mal ein bisschen Free Jazz mit drin, ein bisschen Samba, ein bisschen Reggae und ne, so in der Richtung.
Ein bisschen Samba?
Ja, ohne Scheiß. Da ist so Bossa Nova. Ja, oder okay, Samba vielleicht nicht, aber es ist so Bossa Nova, Latin angehauchte Musik zwischendurch in deren Song. Also die breiten sich sehr aus. Die machen immer so lustige Parts zwischendurch und das ist immer lustig.
Kann ich dazu Booty shaken?
Ja, auf jeden Fall.
Geil, dann bin ich dabei.
Auf jeden Fall eine coole Sache, eine lustige Sache, und auch der neue Song Long Way Home ist vielleicht nicht jetzt so krass mit den Genres, aber ist lustig zu hören und das Video ist genauso gut. Und die sind dann eine lustige Band, so kann ich ihnen empfehlen. Long Way Home von 12 Foot Ninja ist heute rausgekommen.
Geil. Tilo, was hast du so?
Nicht so viel, aber ich habe mir die neue Turnstyle-Single angehört.
Und Mystery, glaube ich, ne?
Ja, genau. Und die fand ich cool. Also jetzt nicht überragend, aber cool. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen.
Der hat einen interessanten Einstieg, das, oder? Also wenn ich das jetzt nicht komplett falsch in Erinnerung habe. Aber das ist so ein ganz komischer, retro angehauchter Anfangspart.
Ja, soundmäßig fand ich das auch irgendwie interessant. Muss ich sagen. Sorry, das ist so eine super, super ungut coole Beschreibung einfach. Ja, ich fand den ganz gut. War interessant. Ich mag die Giraffe im Refrain. Ja.
Ich muss aber sagen, das klingt schon anders als das, was die bis jetzt immer rausgehauen haben.
Das also, stimmt.
Wenn du jetzt die älteren Sachen, Step Up to the Rhythm zum Beispiel, hörst, oder auch hier das zweite Album, wo ich den Namen jetzt wieder vergessen habe von, die klangen ja alle so mehr in diese 90s-Richtung, frühe 90s-Richtung, Punk, Skate-Rock, keine Ahnung, Surf-Rock, wenn du es auch nennen möchtest. Und das war jetzt irgendwie schon ein bisschen moderner, fast schon so Indie-Rock, keine Ahnung. Also der Sound war irgendwie nicht mehr so wie früher. Du hattest früher mal so eine komisch lange, pingende Snare und so einen ganz coolen Hall drauf und sowas. Und jetzt ist es so ein bisschen, es ist nicht mehr so krass überzogen mit Effekten, aber es ist halt irgendwie gediegener, ruhiger, so für sich geschlossener, keine Ahnung, kann ich, wie ich es beschreiben soll.
Also interessanterweise, der Schlagzeuger ist ja auch derselbe von Angel Dust. Und Angel Dust ist ja, er ist auch eine Hardcore-Punk-Band, aber haben zuletzt halt auch relativ viel so Indie, Surf, Rock, was auch immer gemacht. Also halt irgendwie komplett das, worauf sie Bock hatten. Das Gefühl habe ich bei dem neuen Turnstyle auf jeden Fall auch gehabt, also, dass das irgendwie jetzt immer in so eine Richtung geht.
Ja.
Neue Slaughter to Prevail ist auch draußen, Lin. Da wolltest du, glaube ich, auch was zu sagen.
Ne? Ja, das ist meine Kuriosität. Mein Chorwurm, haha. Mein Chorwurm ist das nämlich. Kam diese Woche raus. Ey, Leute, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr beide das Video nicht gesehen habt, oder?
Doch.
Okay, ich Mike nicht. Hat's gesehen. Tilo hat's gesehen. Geil, dann kann ich jetzt mal auf Tilos Reaktion hoffen, wenn ich mir jetzt erzähle oder in meinen Augen das wieder erzähle, was darin passiert. Ich glaube, Mike findet das jetzt schon lustig, da kann ich das schon vorstellen. Auf jeden Fall, ich würde es so betiteln, das habe ich mir auch wieder von dem Drummer von Stray from the Path abgeguckt, ich würde es betiteln mit dem Untertitel Testosteron der Film. es gibt im Endeffekt 3 oder 4 Szenen im ganzen Video. Die eine ist ein total ganz komplett normaler Performance-Shot, wenn man das so möchte, wenn man das schon von vielen Bands kennt. Und die, was es quasi ein bisschen seltsam oder auch lustig macht, sind die anderen Szenen im Endeffekt. Es beginnt halt mit so einer, ich sag jetzt mal, Almhütte, Holzhütten-Optik, wo die 4 Bandmitglieder irgendwelche menschlichen Körperteile verspeisen und essen und sich Blut zu Gemüte führen. Währenddessen halt immer wieder zu einer Szene im Wald geschnitten wird, wo dann der Sänger sich anscheinend gerade mit einem echten, also mit einem echten Bären quasi kuschelt. Mhm. Kuschelt? Ja, kuscheln kann man es nennen. Sie spielen, sagen wir es mal so. Das gilt so für die erste Hälfte des Songs, oder für das erste Drittel des Songs. Das zweite Drittel des Songs ist halt immer wieder mit, klar, mit diesen Performance-Cuts, ist dann auf einem Militärgelände. Der Sänger läuft quasi vor einem modernen Panzer weg mit einer Maschinengewehr in der Hand. Man sieht überall Explosionen und Matsch und Schnee und hast du nicht gesehen. Zwischendurch schießt er auch mal so einen Raketenwerfer ab oder sitzt auf der Kanone vom Panzer und ja, ne, so. Also quasi Michael Bay hatte da seine Freude daran. Mhm. Und die letzte Szene ist ein bisschen bedrückend, wo dann die vier Bandmitglieder quasi vor an einem runden Tisch sitzen, alle mit ein bisschen Alkohol in der Hand und russisches Roulette spielen. Und Überraschung, Überraschung, irgendwie gewinnt keiner. Und das sieht man auch, halt, wie keiner gewinnt. So nacheinander.
Ja.
Okay, jetzt die Frage, kennst du die Band, also Tilo, kennst du Start to Prevail so? Hast du die schon mal gesehen?
Gehört mal.
Aber ja. So ein Bild von denen hast du nicht, ja?
Nee.
Okay, wenn ich dir jetzt alles gesagt habe, kannst du mir sagen, aus welchem Land die kommen?
Also, mich interessiert vor allem gerade eins. Wo ist der Bär jetzt?
Vielleicht frisst er die restlichen Teile von den Menschen, den die da verspeist. Ich habe keine Ahnung.
Oder ist...
Also es sind Amis oder Skandinavien irgendwo.
Ja, hätte ich gedacht, du bist... Nee, ist ein Russen.
Ah, verdammt, hätte ich... Ja, also, Russland zählt für mich ja auch zu Skandinavien, weil in Geometrie war ich nie so gut.
In Geometrie warst du nicht. Nein, also dieses Video ist... keine Ahnung. Der Song ist ganz cool. Ich finde ihn für einen Deathcore-Song schon sehr einfallsreich, ein bisschen anders. Hat so einen leichten New-Metal-Einschlag, auch mit so einem man sagt ja so mal angeschrien, normal, anderen Songs mal angeschrieene Vocals. Die haben angecleante Vocals, wenn man es so nennen möchte. Also er macht schon so ein bisschen entspanntere Stimme. Und das Lustige ist irgendwie der Gegensatz von seinen Clean-Vocals zu seinen geschrienen Vocals, weil als wenn er schreit, klingt er wie ein Dämon. Also es ist einer der schlimmsten oder der krassesten Sänger, die ich kenne. Und wenn er halt clean singt, klingt er wie ein 14-jähriger Junge. Und das ist halt so im Wechsel und der ganze Song, die ganze Songstruktur ist auch ganz interessant, aber das Video ist halt so, also wirklich, so ins Extrem können halt auch nur die Russen gehen. Und ich finde es auf jeden Fall beeindruckend. Es ist halt ein bisschen platt. Es ist halt wirklich unglaublich provozierend und ja, hat so einen leichten Hip-Hop-Flair, wenn man das so möchte, ne, wie er dann vor diesem Panzer rumläuft und der hat halt auch, das ist so wie das total Kranke an diesem Typ, der hat so einen eigenen Maskenshop, also der verkauft Masken, so Horrormasken, die Band halt auch immer trägt in verschiedenen Farben und die haben die alle in Gold an in dem Video und es ist halt irgendwo sehr protzig, aber auch irgendwie sehr lustig. Keine Ahnung.
Das Ding ist aber, der Alex Terrible, so heißt er, glaube ich.
Ja,
der macht halt unfassbar viele Cover. Und ich glaube, das ist das Ding, warum die Band gerade auch so etwas steiler geht als vielleicht andere Genre-Kollegen. Einfach weil er YouTube-technisch sich sehr, sehr gut vermarkten kann. Und halt, die halt auch krass abliefern. Also ich bin jetzt nicht wirklich im Deathcore drin. Ich höre die und auch andere Sachen ganz gerne, aber ich bin ja nie up to date eigentlich. Aber die habe ich tatsächlich doch auf dem Schirm und ich finde das schon ziemlich übel. Ich finde auch, die Vocals erinnern mich so ein bisschen an die ganz, ganz späten Suicide Silence für die Sachen, für die sie eher gehasst werden. Ich weiß jetzt nicht, wie die Platte heißt, aber hier mit Doris und so drauf. Ich
find, ja, war das nicht so, die Self-Titled sogar?
Es kann sein, ja. Aber ich da habe ich zumindest nicht das Gefühl gehabt, dass die Leute das schlecht finden können, weil ich das ziemlich geil fand eigentlich.
Ja, ja.
Drei letzte Anmerkungen.
Bitte. Ja.
Erstens, Alex Terrible ist bürgerlicher Name, oder?
Da habe ich keine Ahnung.
Nee, aber den Namen kann ich nicht aussprechen, den Nachnamen ist halt ein russischer
Zweitens,
Name.
Zweitens, würde der Sänger in dem Video oberkörperfrei auf dem Bären reiten, dann hätte ich das Land richtig geraten.
Ich wollte dir so einen Hint geben, aber dachte...
Er ist oft, sehr oft oberkörperfrei tatsächlich.
Und drittens, wo ist der Bär jetzt?
Keine Ahnung. Können wir mal nachforschen. Vielleicht kann uns das auch jemand sagen. Also mal hier so, ne, von unseren Zuhörern. Wenn ihr wisst, wo der Bär ist, oder wenn ihr auch allgemein noch irgendwas zu dem Video zu sagen habt, gerne mal raushauen. Damit Thilo endlich Ruhe hat.
Ja.
Der kann sonst nicht schlafen, der Junge.
Sonst klingel ich wieder an jedem großen blauen Haus in Köln.
Wo ist der Bär?
Wo ist der Bär? Manchmal weiß ich selber nicht, wo sich diese ganzen Erinnerungen an Kindheitsfernsehen so verbergen.
Das ist zu viel, wie hieß
auf jeden Fall nochmal? Zu viel der Bär im großen blauen Haus geguckt. Ja.
Oder die Care Bears, wie hieß die nochmal?
Oh! Glücksbärschieß.
Die Glücksbärschieß, Mann, die waren voll geil.
Und der Erklärbär von der Wochenshow.
Der Erklärbär, aber da warst du kein Kind mehr, als du den.
Ja, doch, da war ich schon noch klein. Das ist halt echt alt.
Das ist wirklich alt.
Ja, das ist halt auch echt nicht witzig, wenn man das jetzt als Erwachsener nochmal guckt. Aber
das ist wie mit der Bulli-Parade, das finde ich auch nicht mehr witzig.
Ja, so ein paar, also immer wenn Ottmar Zittlau kommt und sagt, was? was?
Das findest du noch lustig oder findest du nicht mehr lustig?
Wenn man so macht, kann man ganz leicht schlucken. Ja.
Okay, findest du witzig, alles klar.
Ja, finde ich schon noch witzig.
Tino, ich glaube, du wolltest noch zwei Sätze zur neuen 21 Pilots-Platte erzählen und du meintest im Vorfeld, dass mir das nicht gefallen wird. Ich bin gespannt.
Ja, weil du liebst sie ja. Und also, was man dieser Band auf jeden Fall lassen muss, ist, die sind, zwei Dudes sind das, ne?
Ja. Ja.
Die sind halt wirklich scheiß kreativ, ne? Das muss man denen schon sagen.
Ja.
Lassen.
Ja.
Was so Songwriting angeht und rumexperimentieren mit Genres und ne? Aber, boah, ich fand's stellenweise sogar nervig. so ein paar Songs habe ich gehört und dachte mir, boah, die nerven mich irgendwie. Ja, und es tut mir ein bisschen leid, Mike. Also für mich ein paar Sachen ganz cool, einige Sachen sehr belanglos und ein paar haben mich echt genervt. Ja.
Kann ich aber verstehen. Ich habe die auch auf jeden Fall mehrfach hören müssen, bis ich mir ein Urteil erlauben wollte und habe sie dann am Ende, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich ein 8 von 10 oder so gegeben habe, was hier relativ hoch ist, aber ja, also ich finde ungewöhnlich sehr viel Dream Pop, sehr viel so 80er auch irgendwie Einflüsse so aus den, also für mich klingt das stellenweise sogar nach so 50er Rock'n'Roll Buddy Holly mäßig, also so dieses auch so diese 50er Jahre Fernsehästhetik, wo alles so ganz happy-go-lucky mäßig ist, ne, aber was halt gerne auch mal als Bild genommen wird für so ein bizarres Setting, weil du genau weißt, dass es in den 50ern halt nicht gut war, sondern dass wir da kurz nach dem Krieg waren und so. Und das Gefühl hatte ich bei dem Album halt auch, weil die textlich nämlich auch sehr explizit sind in dem, naja, in diesem Mental Health Ding und so. Und das fand ich halt sehr, sehr gut beobachtet einfach und dann halt gut umgesetzt. Aber dafür habe ich halt auch ein paar Umdrehungen gebraucht, um das wirklich fassen zu können. Kann aber komplett verstehen. Ich meine, die haben halt relativ viel Genre, breite Genre-Songs irgendwie geschrieben und sind jetzt relativ für ihre Verhältnisse eng geworden. So, also es ist halt wirklich, es klingt jetzt nicht mehr so breit einfach. Und die letzte Platte war ja auch etwas düsterer. Jetzt ist es halt wieder was anderes. Also es ist interessant. Ich kann gut verstehen, wenn man das nicht mag, aber man kann ihnen auf jeden Fall nicht irgendwie vorwerfen, dass sie nicht kreativ sind. Also das auf gar keinen Fall.
Nee, eben, auf gar keinen Fall. Ich bin ja riesiger Holding on You-Fan. Mhm. Also so heißt der, ne? Holding on You, der Song. Den finde ich ja mega. Und mir fehlt voll die Energie auf dem ganzen Album, die zum Beispiel dieser Song hat.
Ja, das ist so. Also das ist wirklich auch zum Ende
hin. Also die plätschert schon krass irgendwie so vor sich hin. Und es sind so Songs drauf, die kannst du gut bei, irgendwie bei How I Met Your Mother hinten reinlegen oder so. wenn Ted sich verliebt oder so.
Ted schon wieder. Lin, hast du da noch was zu?
Ich habe auch nur kurz reingehört heute über den Tag. Bin da jetzt nicht so investiert in die Band. Ich habe Vessel damals das Album dann doch sehr gemocht. War auf jeden Fall was Interessantes, was Neues und so auch so sehr, sehr, was du ja auch meintest, auch sehr experimentell. Ne? Die waren ja nie wirklich festgefahren auf in eine Richtung. Und ich finde es halt jetzt, ja, es ist halt schon so ein bisschen gestreamlined. Ne? Es ist jetzt nicht mehr so outgoing und wir probieren uns jetzt aus. Ist dennoch immer noch beeindruckendes Songwriting oder gutes Songwriting auf jeden Fall. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass es mein Lieblingsalbum wird oder sowas. Also es ist, nee, es hat mich nicht vom Hocker gehauen. es ist gut produziert, es ist gut gemacht und sicherlich auch in irgendeiner Weise kreativ in den Bereichen, in denen es sich befindet, aber es kommt halt für mich nicht an dieses Wessel-Gefühl halt ran, ne? An dieses Album von denen, ja.
Ja. Kommen wir jetzt zur Kuriosität und damit eigentlich auch schon mehr oder minder zum heutigen Thema. Wir haben jetzt relativ viel verhältnismäßig gequatscht, bevor wir eigentlich mal in so ein Thema reingegangen sind. Aber wieder eine Thematik, die mich in den letzten Tagen und Wochen sehr, sehr bewegt hat. Ich glaube, das Morcor-Team hat insgeheim irgendwann angefangen zu kotzen, jedes Mal, wenn ich damit angefangen habe. Aber ich bin ja riesiger Eurovision Song Contest-Fan. Und da stehe ich auch zu. Und das gebe ich auch gerne, also das treibe ich gerne in die Welt hinaus. Wie seid ihr da eigentlich so? Interessiert euch das überhaupt? Oder ist das eher so, oder kriegt ihr das eigentlich überhaupt gar nicht mit, was da abgeht?
Ich interessiere mich da nur für, wenn Gildo Horn für Deutschland antritt.
Richtig geil.
Coolster Typ, ohne Scheiß. Richtig cooler Typ.
Lebt er noch eigentlich?
Ja, der tritt auch immer noch auf. Und ich habe ihn vorletztes Jahr noch, war ich sogar dabei, als er aufgetreten ist als Techniker irgendwo. Also es ist schon, der macht halt immer noch.
Ich habe den mal auf einer großen Dortmund-Meisterfeier gesehen. Das war völlig verrückt.
Geil. Der sieht auch, wenn er nicht gerade seinen Glitzeranzug anhat, sieht er auch einfach aus wie der Vorstadtpapi schlechthin. Ne? Der hat auch, genauso wie ihr euch vorstellt, Jack Wolfskin-Jacke, Blue Jeans, festes Schuhwerk, eine Kordkappe, alles.
Also ein Lehrer.
Ja, er sieht halt wirklich aus wie so ein Vorstadtpapi. Und sobald er dann auf der Bühne ist, ist er ein ganz anderer. Aber cooler Typ, wirklich cooler Typ.
Worauf ich hinaus wollte, Also ich habe das wohl des Öfteren schon mal geguckt, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da generell irgendwie großes Interesse dran habe.
Warum das dieses Jahr besonders interessant, sage ich mal, auch für unsere Community war, lag an vor allen Dingen an einer Band hinten heraus, aber tatsächlich auch an einer zweiten und an der ganz besonders. Im Vorfeld wurden nämlich Blind Channel, das ist der finnische Vertreter. Das ist eine, wie sie selber sagen, Violent Pop. Oder wie nennen die das? Violent Pop Band?
Ach Mensch. Mensch.
Also im Grunde, also wenn man so will, das ist eigentlich New Metal mit ein bisschen Chor-Auslegern, aber also viel Rap und dann halt einen typischen Metalcore, New Metal Refrain und dann halt irgendwie ein paar Shouts am Ende so. Also das war eigentlich so der Song Dark Side. Und klar, in unserer Community ein Ding, was ganz gut gefeiert wurde. Song fand ich eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Aber dann hatte ich mir dann doch die Mühe gemacht. Es gab vom WDR, glaube ich, so ein Format, wo die sämtliche Songs mal vorgestellt haben, auch alle Semifinalisten. Und damit kommt man nämlich dann insgesamt auf 39 Teilnehmern.
Okay.
Und ich habe mir die halt angeguckt und plötzlich tauchte da halt die italienische Band Maneskin auf. Und von denen hatte ich vorher nichts gehört. Hab den Song gehört und dachte, boah, das ist aber ganz schön modern, rockig. Also ist jetzt nicht so ein Pseudo-New Metal, wie ich das jetzt einfach mal Blind Channel zuschubsen würde, weil so für mich kam das so rüber. Sondern das klang halt wirklich nach etwas, was man ganz gut auch mal auf so eine Rock am Ring-Bühne schieben könnte, ohne dass irgendjemand denken würde, ja, das läuft doch eh nur im Radio, ist doof. Ganz im Gegenteil. Und die Band Maneskin mit dem Song Citi e Buoni, ich kann kein Italienisch, tut mir leid, hat das Ding am Ende halt auch gewonnen. Und das war nicht ganz überraschend. Die waren bei den Buchmachern tatsächlich sehr weit vorne. Also sie wurden als Gewinner gehandelt. Dass sie es am Ende aber auch wirklich abgeräumt haben, war dann für mich doch überraschend, weil sie nämlich so einen Sound haben, der ich habe es mehrfach so benannt, Youngblood und Palais Royal meets Refused. Also Alternative Rock mit so leichten Post-Hardcore Anleihen. Und das Ganze aber dann halt wirklich in dieser Palais Royal Optik, also so sehr offensiv, sage ich mal, frei von jeglichen Gender Klischees oder so, freizügig. Und auch eine Bassistin, auch schön, das mal zu sehen. Und ESC hat neuerdings, ich glaube seit 2 Jahren oder so, gibt es nicht mehr diese starre Aufteilung von wegen jedes Land vergibt halt Punkte, sondern jedes Land hat Jurymitglieder und die vergeben halt Punkte. Und dann gibt es aber wiederum auch noch die Zuschauerpunkte, das wird immer aufgeteilt. In Finnland wurde am Ende Sechster, also Blind Channel, haben von der Jury 83 Punkte bekommen, von den Zuschauern aber 218. Also einfach mal im Verhältnis, während Italien von der Jury 206 und von den Zuschauern 318 Punkte bekommen haben. Und damit auch die allermeisten von allen Ländern, also nicht nur im Gesamtvoting, sondern halt auch von allen Zuschauern wirklich die allermeisten Punkte. Und warum ich das so geil finde, und jetzt kommen wir halt auch zum Thema, ich finde, gerade auch im Gegensatz zu den ganzen anderen Teilnehmern, die halt ESC-like, wie das halt so ist, so diesen Sound, der gerade einfach irgendwie aktuell ist, also sagen wir mal Dua Lipa, so ein bisschen Weekend, 80s, so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, schwedischen EDM, ne, alles, was gerade so im Radio läuft, das wurde halt von fast jedem kopiert. Es gab sogar eine, die einfach 1:1 wie Lady Gaga aufgetreten und auch sich angehört
hat. Das habe ich mir sogar angeguckt. Also ich habe mir das Video jetzt angeguckt bei YouTube.
Genau.
Fand ich auch super krass.
Es gab auch irgendwie so Pussycat Dolls mäßig. Das ist halt, also was in fast jedem Auftritt hast du irgendwie was wiedergesehen. Während halt Maneskin, gut, man kann natürlich auch sagen Palais Royal oder so, aber die sind halt jetzt nicht so bekannt, als dass man denen das, ne, als ob irgendein Zuschauer das vielleicht gecheckt hätte. Wenn so eine Band halt diesen Contest gewinnt und jetzt nicht Lordi sind und halt irgendwie Masken tragen oder so, dann hat das vielleicht schon eine gewisse Aussage für die aktuelle Musik und wo wir gerade so stehen und wo es auch hingeht. Dementsprechend reden wir heute nämlich auch so ein bisschen darüber, wo steht der Rock, also Rockmusik, Metal, wie auch immer, Gitarrenmusik aktuell. Und da würde mich mal interessieren, was habt ihr eigentlich für ein Gefühl gerade? Also ist der Rock im Moment wieder da? Ist er immer noch tot? War der je weg? Thilo, was denkst du so dazu?
Ich glaube, dazu passt ganz gut eine Beobachtung, die ich gemacht habe, als ich mir das Blind Channel Video angeguckt habe vom ESC. Mhm. Denn da dachte ich mir, ja klar, das ist irgendwie alles cool. Also ich finde den Song auch ganz cool. Und der wäre in den 2000ern sicherlich ein Hit geworden. Mhm. Der wäre da, glaube ich, gut durch die Decke gegangen. Aber jetzt halt nicht mehr. Und ich habe mich dabei erwischt, wie ich das selbst auch nicht zugelassen habe.
Ja.
So nach dem Motto, ja, ist cool. Also wäre damals echt richtig cool gewesen, aber da gibt's jetzt irgendwie keinen Platz mehr für und irgendwie ist es nur so wiedergekäuter Kram. Vielleicht beantwortet das deine Frage schon. Ich bin selber völlig, ich verwehre mich scheinbar selbst völlig einer Rückkehr des Rocks in die Charts.
Wie beobachtest du das so, Lin?
Tatsächlich, wenn ich jetzt noch ein bisschen auf das, also noch ein bisschen auch beim ESC bleibe, tatsächlich habe ich mich dabei auch erwischt, was Thilo sagte. Ich finde den Song nicht scheiße, aber ich habe gerade, das ist halt sehr, ja, wenn man das, es geht halt einer sehr krassen Formel nach, so wenn man jetzt New Metal betrachtet. Und ich finde auch den Inhalt des Songs, die Texte, wir sind für die Außenseiter, wir sind für die Outcasts da und das ist ein Song für die. Das ist halt wie so ein Stereotyp, als würdest du eine Schablone nehmen, da die einmal auswischen, also ne, so ausmalen quasi. Deswegen konnte ich den jetzt nicht so feiern, wie ich es vielleicht gewollt hätte. Wie gesagt, 2000 wäre das ganz anders gewesen, da war das so der Tonus und ich hätte das wahrscheinlich auch übelst abgefeiert, genauso wie alle anderen auch. Und jetzt ist es halt okay, ist cool gemacht, ich gönne auch den Platz, den die gewonnen haben. Ist auch schön, dass mal Rock wieder, aber es ist halt, wenn man im Rockspektrum wird, halt nichts Besonderes, meiner Meinung nach.
Sag mal.
Maneskin wiederum finde ich total interessant, aber weniger wegen dem musikalischen Aspekt, sondern vielmehr an dem Aspekt, dass sie so eine gewisse, ja, so eine gewisse Aura um sich haben. Also der Rock ist jetzt nichts, ich sage jetzt nicht, dass das scheiße ist, aber es ist halt da so gesehen nichts krass Besonderes, was die jetzt da performt haben. Das kriegst du, so ein rockiges und dreckiges Ding kriegst du sicherlich bei anderen Bands auch. Du hast jetzt auch schon Palais Royal genannt zum Beispiel. Aber sie bringen halt sie haben eine gewisse Ausstrahlung. Die haben halt dieses Rock-Icon, diese Ikonenstatus, diesen Ikonen-Ego, keine Ahnung, wie man das nennen möchte, ne, so larger than life, die sind halt Rockstars, die geben Fick auf alles, sehen halt ziemlich krass aus, auch abseits aller Normen und sind dabei aber halt trotzdem nicht irgendwie problematisch, also im Sinne von Social Justice problematisch. Mhm. Weil die haben eine Frau, die greifen Genderrollen genau ganz krass an mit dem, wie sie sich geben, wie sie aussehen und was sie auch sagen und auch was sie auch in ihrem Song halt verarbeiten. Das kommt halt an. Ich glaube, das ist das Ding. Viele haben so ein bisschen gedacht, okay, bis dato war Rock halt irgendwann nicht mehr cool, weil es halt nicht mehr gegen die Norm irgendwann gekämpft hat, sondern weil Rock zur Norm geworden ist. Und jetzt kommt halt wieder ein Rock-Artist, der mal wieder nicht die Norm bedient und ist mal, oder eine Rock-Gruppe, die nicht wieder die Norm bedient oder mal genauso Themen aufgreift, die nicht die Norm entsprechen halt. Und dementsprechend finde ich das halt auch cool und auch ein Zustand, den ja auch so ein MGK zum Beispiel herausfordert. Ne? Der ist ja jetzt auch nicht das, was du sagen würdest, so typisch das, was sonst immer Rock war. Der versucht ja auch so einen Status von Larger Than Life hinzubekommen. Mhm. Mit sehr extravaganten Klamotten und sehr extravaganten Videos und keine Ahnung, ist aber trotzdem noch unproblematisch und Social Justice-mäßig halt im Zeitgeist der Jugend, wenn man es so nennen möchte.
Genauso wie Youngblood übrigens auch.
Ja, Youngblood auch, natürlich.
Ganz Gottes genau dieselbe Kerbe auch.
Also rotzig, ekelhaft, sage ich jetzt einfach mal, aber trotzdem halt so eine Persönlichkeit und trotzdem aber auch nicht irgendwie, ja, kein Arschloch. So, weißt du, was ich meine?
Naja, also hoffentlich, sagen wir mal so, also zumindest so, wie das halt ausgestrahlt wird. Wir haben verschiedene Livestreams auch gemacht mit Morcore dazu über Twitch. Unter anderem auch das Finale haben wir zusammengeguckt. Also ich leider nicht. Ich konnte an dem Abend nicht mit dabei sein, aber ich habe mich immer mal wieder mit dazugeschaltet, zumindest in den Chat. Und ich fand es sehr interessant, auch wie da so die Diskussionen waren. Und meiner Meinung nach ist so das Problem bei Blind Channel vor allen Dingen, dass das einfach nicht authentisch ist, was die machen.
Ja.
Die haben jetzt letzte Tage, ich glaube, das war ganz kurz vorher, vor dem ESC, haben die ihren Major-Label-Deal verkündet. Also sie sind jetzt bei Century Media beziehungsweise Sony. Also sagen wir mal so, in der Richtung haben sie es jetzt geschafft. Ich habe mir auch andere Songs von denen angeguckt, andere Videos. Und ich muss aber auch sagen, also ich habe mich mit der Band wirklich nicht wirklich beschäftigt, aber so mein erster Eindruck war, das ist irgend so eine Casting-Band. Also das wirkt für mich einfach wie so ein Ding, wo einer mit seinen PR-Beratern so dahinter saß und mal geguckt hat, okay, was können wir machen? Und die dürfen keine Mittelfinger auf der Bühne zeigen, dann malen wir halt die Mittelfinger rot an, so, damit die Leute das sehen, und wir schreiben auf der Hand irgendwie, steht dann irgendwie Join, weil der Song heißt ja Dark Side, also komm mit auf die dunkle Seite und so. Oh, ich dachte Gott, die ganze stimmt. Zeit so, Jungens, ey.
Also, das ist schon peinlich, ne?
Das ist schon peinlich.
Es wird halt, jetzt gerade wird es mir halt klarer, während du das sagst, und ich denke mir so, boah, ist das cringe, Alter.
Ja, total, also es war wirklich cringe, und jedes Mal, wenn die mit der Kamera auf, also es gibt ja diesen Green Room, wo die Künstler sitzen, und immer wieder werden die halt zwischendurch gezeigt. Und du hast gesehen, jedes Mal, wenn die Kamera auf denen waren, dann haben die halt immer ihren Blick so drauf gehabt. Also die haben immer so einen choreografierten, also es wirkte für mich, choreografierten Blick, wo die alle halt gleichzeitig so in die Kamera geguckt haben, so, so relativ Jungs. Ernst und böse. Oh,
die sind so krass, Alter, wir sind die Rocker hier.
Guckt uns an. Während Maneskin tatsächlich sich einfach nur besoffen haben. Die waren am Ende des Abends, waren die rotzevoll.
Lattenstramm, die Jungs und Mädels.
Alter, also es gab ja auch diesen ganz kurzen Skandal, der zum Glück nur wenige Stunden angehalten hat, wo ein Video ins Netz gegangen ist. Auch Oliver Pocher hat das geteilt.
Natürlich hat's
wo man angeblich gesehen hätte, wie der Sänger sich gerade eine Line gezogen hätte. Wenn man aber sich das Video mal ganz genau anguckt, dann sieht man einfach, dass dass er die Fäuste so ballt, ne, als wenn er sich freut und ganz ruckartig den Kopf zur Seite dreht. Aber also ich bin wirklich der Allerletzte, den du fragen musst, wie man sich Lines zieht oder so. Aber ich glaube, dass man sowas,
so nicht.
Das macht man doch, glaube ich, irgendwie mit einer Hand zumindest an der Nase oder so. Und wenn du das nicht machen würdest, dann hättest du zumindest eine weiße Nase, oder nicht? Also glaube ich jetzt.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe genau dazu, es tut mir leid, dass das Thema wieder aufbringt, ich habe genau dazu ein TikTok gesehen, genau zu diesem Thema, von einem Mädel, was sie heißt, sie hat eine Ausbildung in Renaissance-Painting oder in Kunstgeschichte, Renaissance-Paintings, und konnte halt dadurch durch ihr Wissen quasi so ein bisschen die Perspektiven aufzeigen. Heißt, hat quasi die Szene genommen, die einzelnen Gegenstände auf dem Tisch, den Tisch selber, alles so in Perspektive gesetzt.
Ach krass.
Das zeigt dann, er hat halt Plateauschuhe an, sagt sie. Er hat Plateauschuhe an, heißt also, dass die Knie relativ weit oben waren von ihm und die Bassistin, die neben ihm saß, ist halt relativ klein. Also heißt, ihre Knie waren weit unten. Und man sieht halt ganz genau, wenn man dann die Perspektiven hat, dass der Tisch halt wesentlich tiefer liegt als da, wo er quasi mit seinem Kopf war nachher. Und ja. Da sagt sie halt, also vielleicht ist ihm ein Glas runtergefallen, aber sie hat definitiv nichts auf dem Tisch gemacht oder auf dem Tisch irgendwas gemacht mit den Sachen. Also sie konnte das quasi dann belegen. Und es gab ja auch nachher dann den Drogentest. Die haben ja wirklich einen Drogentest bei ihm gemacht, damit sie es nachweisen können. Und es ist negativ ausgefallen. Also sorry, es ist lächerlich hoch 10. Es war wieder nur, damit irgendwie ein Aufreger ist oder so ein Scheiß.
Ja, furchtbar. Was viele, glaube ich, gar nicht wussten, Maneskin haben 2017 tatsächlich auch bei X-Factor mitgemacht, bei der italienischen Variante, wurden da, glaube ich, Zweite. Sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sogar vorher als Straßenmusiker aufgetreten.
Ja, ich habe Bilder gesehen.
Ne, in Rom und also unter anderem wahrscheinlich auch überall anders. Also das ist halt einfach auch so eine Band, die halt auch immer eine Band war. Ne? Also ich will jetzt an dieser Stelle auch, also ich lasse jetzt vielleicht wieder leicht den Fanboy raushängen, aber ich bin so ein bisschen gehypt, dass so eine Band es wirklich geschafft hat mit so einem Sound, der halt auch der funktioniert einfach. Also du kannst dir den Song anhören und weißt, okay, das ist halt ein guter Rock-Song so, oder ein guter Alternative-Rock, so wie viele große Medien, so die Süddeutsche oder halt auch der Kommentator an dem Abend, weiß gar nicht, wie er heißt, haben das alle als Hardrock
beziffert. Peter Urban.
Genau, Peter Urban, der Olle, ja.
Boah, nee. Kein Bock auf den, aber ja.
Fiesen Kommentaren.
Ja, ganz der ist echt unangenehm, der Typ.
Also es ist halt kein Hardrock natürlich, nee. Aber es ist halt wieder ein Zeichen dafür, wo wir halt leider immer noch stehen, also dass sowas halt in eine Richtung mit Metallica oder AC/DC geschoben wird. Aber ne, dass halt solche Bands halt mittlerweile es geschafft haben, einfach so einen Wettbewerb zu gewinnen und halt wirklich vom Publikum anerkannt zu werden. Und, das haben wir nämlich vorhin gar nicht erwähnt, die sind jetzt nämlich halt auch bei Rock am Ring dabei. Und das finde ich super spannend und super cool auch.
Habe ich Bock
bin
drauf.
Ich bin echt gespannt, wo es bei denen einfach so hingeht. Ne? Also können die es schaffen, wirklich sich so zu etablieren, oder ist das jetzt so ein One-Hit-Wonder-Ding? Ja, also das sind so meine Gedanken dazu.
Finde ich ja interessant, ne? Also die Band hat ja quasi mit dem, was sie da beim ESC auch veranstaltet hat, oder dem Song, den sie gewählt hat, ja auch voll das quasi wiedergespiegelt, was ja auch der ESC oder wofür der ESC ja stehen soll. Du hast ja eben gesagt, wo viele Copycats so ein bisschen von modernen Pop-Sachen, die dann auch alle auf Englisch performt werden, natürlich, ne? Also selbst wenn es nicht die Landessprache ist, gut, bei den Briten ist es halt so, aber größtenteils viele Künstler, die nicht in ihrer Landessprache singen, sondern in Englisch halt und dann halt dieses Pop-Ding halt bedienen. Und Maneskin waren da wirklich, die gesagt haben, nee, wir machen das auf Englisch, auf Italienisch. Und ich finde, was ja gar nicht ganz cool sein kann, früher hat man das Italo-Rock genannt, ja, so Eros Ramazzotti war auch mal so Italo-Rock. Aber es gibt ja auch diesen Zucchero zum Beispiel, der ja auch super bekannt ist, auch in Deutschland.
Du bist beide auch bei Rock am Ring schon geworden.
Ja, finde ich super schön eigentlich auch, dass so kulturell halt was da gewonnen hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ein anderer Künstler, den auch ganz viele beim ESC also andere Gruppen, die ganz viele beim ESC irgendwie, oder zumindest die Mainstream-Medien nicht so geil fanden, aber alle anderen aus dem alternativen Bereich halt voll feiern, diese Go-A aus der Ukraine.
Jo, ja.
Ey, super geil, sorry. Also ne, dieser Mix aus diesem, keine Ahnung, Elektro-Rave mit aber dieser Folklore-Flöte und diesem ukrainischen Gesang, ich finde das super geil. Ich finde, das ist ein super fetter Song. Der pumpt richtig, der hat richtig Atmosphäre, der bringt richtig was nach vorne. Einfach dadurch, dass er so einen Charakter hat, diesen Folklore-Charakter. Und das ist bei Maneskin genauso. Das hat so viel Charakter durch seine kulturellen Hintergrund, durch die Sprache, die benutzt, wie auch performt wird, wie er das singt, wie er die Wörter betont. Das ist viel mehr wert als sorry, dass ich so auf die jetzt einhaue, aber viel mehr wert als so eine Blind Channel. Ich weiß, dass das jetzt vielleicht für viele, die hören und die geil finden, ich will auch hier gar nicht den Hater rauslassen, aber ich finde, Maneskin haben irgendwie alles richtig gemacht. Die waren neu, die waren anders und waren aber auch im Thema des ESCs.
Also ich finde schon, dass sich da einfach so was Authentisches und affektierte Scheiße gegenüberstehen.
Ja, voll. Danke. Besser hätte man sich sagen können im Endeffekt. Mike, vielleicht noch eine Sache. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wusstet, aber tatsächlich habe ich ja eben nichts dazu gesagt, aber ich verfolge den ESC ja schon relativ aufmerksam, wenn der passiert. Aber meistens nur immer die Rockkünstler. Hm. Weil der Rest interessiert mich halt wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es gab vor, boah, jetzt frag mich bitte nicht, welches Jahr das war, gab es vor ewigen Jahren auch schon mal eine New Metal Band beim ESC. Hm. Aus der Türkei.
Nicht Bagadi.
Hießen die sogar Anime oder sowas? Ich meine, die hießen sogar Anime.
Ja, ich weiß nicht.
Manga hießen sie, sorry.
Ich glaube, es war Nevada Tan aus Deutschland.
Nein, sie hießen Punk. Manga. Haben leider beim ESC, also super cooler Song, war so ein bisschen, also es wurde halt auch in Englisch gesungen, war auch so ein Rap-Rock-Ding mit einem DJ und allem drum und dran, also so voll die New-Metal-Schiene gefahren. Wirkte, waren aber nicht zusammengecastet, das konnte man auch nachvollziehen, weil die halt davor schon sehr viel Erfolg hatten und auch schon als Band lange zusammen waren. Und die waren auch super geil. Die hatten auch einen Song, der war nicht beim ESC, wo ich gesagt habe, so, warum haben die den nicht gespielt? Das wäre ein Hit gewesen. Und ich finde es schade, dass die vielleicht nicht so bekannt geworden sind, wie jetzt vielleicht Maneskin, weil finde ich eigentlich ganz schön. Die hatten auch viele Songs auf Türkisch, was ich dann immer interessant finde, wenn du eine andere Sprache in sowas mit reinbringst. Mm-hmm. Und kann ich nur jedem Film mal reinzuhören. Also Manga hieß die Band. Ich weiß nicht mehr, wie der Song damals hieß, den die beim ESC gesungen haben. Aber wenn das, glaube ich, sucht, Manga, Band oder sowas, dann findet man auf YouTube auf jeden Fall noch ein paar gute Sachen dazu.
Das hab ich tatsächlich komplett vergessen. Stimmt.
Muss dir mal geben. Ich pack die auch auf jeden Fall in die Spotify-Playlist. Das ist eine coole Band, eine coole Gruppe. Das ist auch total modern gewesen damals. Und die waren jung, frisch und die haben, glaube ich, gar nicht so gut abgeschnitten tatsächlich in ihrem Jahr. Die sind relativ schlecht platziert worden. Das ist super schade, weil denen hätte ich das mehr gegönnt als ein Blind Channel.
wo wir jetzt gerade auch so ein bisschen bei Palais Royal waren, habt ihr die Serie Paradise City gesehen?
Nee, aber ich habe den Trailer gesehen und dann ein Cover von Boys It's Fire, was ich kacke fand. Kann mich jemand aufklären?
Ich habe, bevor wir es anfangen, ich habe beides nicht gesehen, aber ich habe mich sehr investiert in den Film als auch die Serie, bevor sie, also informiert dazu, schon vorher.
Passt nämlich gerade auch wunderbar rein. Paradise City oder wie man es jetzt vielleicht besser findet, weil unser Paradise City Film findet man es bei Amazon Prime, da ist es nämlich gerade drin, anscheinend nur unter Paradiesstadt, was ich nicht nachvollziehen kann, wie man in der Serie also wie auch immer.
Ist ein bisschen cringe, Bruder.
Ist eine Serie, die basiert auf dem Film namens American Satan, glaube ich, richtig?
Mhm, genau.
Und ist deswegen für uns so interessant, weil da nämlich unter anderem der Andy Black von Black Veil Brides die Hauptrolle hat. Unter anderem aber auch Leute von Asking Alexandria dabei sind, wie heißen sie jetzt? Komme ich sofort drauf. Jedenfalls eine ganze Menge Metal- und sogar Deathcore-Künstler und man immer wieder auch sag ich mal, Poster von Bands wie Stick to Your Guns oder so sieht. Also das ist jetzt erstmal die Basis. Es geht im Grunde einfach um eine Band, die The Relentless heißen und die im Grunde so als Role Model einer großen Rockband, groß gefeierten Rockband ist, die halt in der Vergangenheit, ich habe diesen ersten Film, also den American Satan leider nicht gesehen, aber irgendwie gab es da halt so ein paar Eskapaden und die holen die jetzt ein und dann gibt es so ein paar Gossip Girl Quatschgeschichten noch, die man nicht braucht, aber die passieren halt auch noch. Aber im Grunde wird halt die Geschichte dieser Band so ein bisschen erzählt und wie sie halt so ein Comeback feiern und groß werden und Songs aufnehmen und so. Und das ist eigentlich total interessant, wenn man mal überlegt, was da für Leute mitspielen. Zum Beispiel Kellen Quinn auch. Von hier Sleeping with Sirens, dass die so eine Serie einfach auf die Beine gestellt haben. Thilo, du meinst gerade, du hast den Trailer gesehen. Was ist denn so dein Eindruck gewesen?
Ehrliche Antwort?
Ja, yeah, bitte, auf jeden Fall.
Ich hab den ein paar Sekunden geguckt und mir gedacht, ja, das erklärt mir Mike später.
Geil.
Ja.
Also ich habe dem Cover von Boys It's Fire da bestimmt 10 Sekunden mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Ja, ich habe mich da einfach auf dich verlassen. Nein, was ja auch gut geklappt hat. Was ja auch geklappt hat, ne? Nein, ich konnte es so gar nicht einordnen irgendwie. Ich habe da halt ein bisschen reingeguckt und dachte so, ja, okay, grobe Richtung, ja, okay, nee, keine Ahnung.
unter anderem mit dabei hier Sid Wilson von Slipknot. Der spielt einen Cloud-Rapper. Super geile krass Rolle. Randy Blythe von Lamb of God, Blythe, der Fronter. James Castles, das ist der Drummer von Asking Alexandria, Ben Bruce Asking Alexandria und noch ein paar mehr Leute. Für die Wrestling-Fans da draußen, Jim Ross, der legendäre Kommentator, mittlerweile bei der AEW, früher WWE, hat auch eine kleine Rolle, interessanterweise. Und Bella Thorne auch.
Für alle OnlyFans-Fans.
Für alle OnlyFans-Fans. Wir gehen jetzt nicht zu lange auf diese Serie ein, vor allem, weil ich die als Einzige anscheinend gesehen habe. Aber vielleicht ein paar Worte dazu, warum ich, also ich bin kein Fan, sagen wir mal so. Ich habe sie geguckt, fand's ganz nett, fand's relativ spannend zu sehen, wie vor allen Dingen halt ne solche Charaktere wie einfach der Fronter von Lamb of God oder so in so einem Ding mitspielen. Aber ich habe an vielen Stellen, und da dürfen gerne alle, die das schon gesehen haben oder noch sehen wollen und das getan haben, bitte ihre Gedanken auch in den Comments lassen. Es gab eine ganze Menge Stellen, wo Live-Konzerte gezeigt wurden von eben diesen Leuten, aber halt auch von einer Band namens The Flux, die halt dieses quasi eine Newcomer-Band ist, die so ein bisschen diesen Local-Aspekt mit reinbringen soll. Und da gibt's halt auch so eine Storyline, hat die Band von dem Lamb of God Fronter, das ist halt so diese, das sind halt diese Klischee-Bands, die schon seit 15 Jahren unterwegs sind, die keiner mehr sehen will, die aber immer noch glauben, sie wären die Allergeilsten. So diese Rolle spielen die. Und The Flux sind quasi Local Band, die halt auch wirklich die ganzen Leute ziehen und so, und dann gibt's da halt auch noch so eine Geschichte, wie auch immer. Aber was halt total dumm ist, es gibt so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, wenn du Musiker bist, Andy Biersack oder so, Du musst doch ein Auge dafür haben, dass zum Beispiel deine Gitarre irgendwo angeschlossen ist. Ne? Also, oder ob du halt irgendwie Monitoring hast oder In-Ear-Monitoring oder dass dein Schlagzeug irgendwie Mikrofone dran hat oder so. Das ist da halt alles nicht der Fall. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Aber auch nur eine kleine Beobachtung von mir. Naja, ist auf jeden Fall eine Serie. Leute, wenn ihr das noch gar nicht auf dem Schirm habt, zumindest thematisch irgendwie mit Rock- und Metal-Musik, gibt's gerade bei Amazon Prime, Paradise City, beziehungsweise Paradiesstadt. Guckt es euch an, ich war jetzt nicht so überzeugt, aber es ist zumindest ganz nett, vor allen Dingen, weil es halt diverse Hints auf so Bands wie Stick to Your Guns und so gibt, und sowas sieht man halt nicht alle Tage in irgendwelchen Serien, finde ich.
Darf ich da ein bisschen Informationen zu droppen, weil ich, wie gesagt, ich habe mich da schon mit beschäftigt, auch mit American Satan, bevor der rauskam.
Ja, gerne.
Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe mir viel zu viel Hintergrundinformationen dazu geholt. Der Mist, wenn man es mal einfach so will, der Mist ist ja darauf gewachsen, dass der Labelchef und Labelgründer von Sumerian Records, der Ash Wilson, diesen American Satan Film halt produziert hatte, ja. Und Ash Wilson ist Sohn eines wohl sehr bekannten Regisseurs in Hollywood. Ich habe leider den Namen nicht drauf, also Papa Wilson, wenn man es so nennen möchte. Hat halt dieses Sumerian Records gegründet, hat da sicherlich einige bekannte Bands drauf zusammengeführt, auch Asking Alexandria sind ja lange Zeit bei denen gewesen. Und er wollte halt irgendwann die Fußstapfen seines Vaters treten und hat halt diesen Film quasi aus dem Boden geholt. Aus eigener Tasche auch, ne? Also die haben es, glaube ich, aus eigener Tasche beziehungsweise durch das Label und auch durch Crowdfunding, glaube ich, damals finanziert und haben halt dann, um Kosten zu sparen, halt auch viele Musiker aus dem Label genommen, ne, weil die halt billiger sind als die hochprofilenden Hollywood-Schauspieler. Ich habe mir mehrere Reviews zu dem Film angehört und angeguckt, wurde alles ein bisschen auseinandergerissen, gerade auch wegen solcher Sachen, die du meintest, Mike. Also das ist auch den Leuten aufgefallen, die jetzt vielleicht nicht so krass in der Mucke drin sind, sondern
ach, krass, okay,
Junkies, cool. Die meinten halt, Leute, ich weiß, wie ein Rockkonzert aussieht und so sieht kein Rockkonzert aus.
Ja. Motto.
Und ich glaube, das zieht sich auch durch diese Serie. Es ist halt Fakt, dass der Film meiner Meinung nach, oder dass Film und Serie so ein bisschen darauf bauen, dass die Leute wegen den Schauspielern gucken, also wegen den Musikern. weil sie einfach Fan-Following haben. Gerade der Andy Biersack, wie er ja mit bürgerlichem Namen heißt, hat ja super viele Anhänger, was das so angeht. Und ja, also der Trailer. Ich bin kein Film, ich bin halt wirklich kein History, kein Movie-Buff oder sowas oder so ein Film, so ein Serien-Junkie. Aber ich habe halt schon keinen Bock, die Serie zu gucken. Das ist halt, ja. Also es ist schon schwierig. Ganz viel schauspielerische Leistungen, wo ich so denke, so, das ist fragwürdig, das würde ich vielleicht nicht machen. Es wirkt alles so ein bisschen mehr wie ein Werbefilm für Sumerian Records und deren Bands, anstatt jetzt wirklich ein Film. Weil auch, was du jetzt ausgelassen hast, was aber vielleicht viele Fans von Andy Biersack interessieren würde, das ist ja nicht gar nicht die Stimme zum Beispiel von ihm, die da sind.
Genau, ja, die Brücke habe ich nämlich komplett gar nicht geschlagen, die ich vorhin mit Palais Royal schlagen wollte, aber gerne, mach gerne weiter.
Also das Problem ist, das ist ein Problem, aber ein größeres Problem. Während American Satan rauskam, war Andy Biersack und seine Band Blackfeather Brides nicht bei Sumerian Records, sondern bei Interscope oder sowas, ich weiß es nicht, bei einer anderen Label. Das Problem war, die Stimme von ihm war bei diesem Label unter Vertrag. Er konnte diese Stimme nirgend bei keinem anderen Label benutzen. Deswegen hat dann der schlaue Ashe Wilson von Sumerian Records gesagt, alles klar, aber ich darf dein Image, ich darf dich als Menschen zeigen, nehme einfach einen anderen Sänger. Wer ist der andere Sänger? Der Remy von
Milli Vanilli.
Ja, es ist halt total seltsam, weil Andy Biersack hat eine super tiefe Stimme, so eine sehr tiefe und männliche Stimme, wenn man es so nennen möchte. Und der Remy hat eine super kratzige, rockige, hohe, ätzende Stimme, so richtiges, ne, so ein richtiger Rocksänger halt auch. Und es wirkt halt total seltsam, weil Leute, die den Andy Biersack sehen, kennen ihn mit seiner tiefen Stimme und dann kommt diese hohe Stimme auf einmal raus. Und das mussten die natürlich auch für die Serie durchziehen, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Wenn der ganze Film schon so lief, muss die Serie genauso sein. Es wirkt halt komisch. Es wirkt halt wirklich komisch, weil er ja versucht, auch dieses Lip-Syncing dann zu machen und hätte ich erwartet, dass von einem Sänger das besser hinbekommen würde, aber er kriegt es anscheinend auch nicht so gut hin. Also wenn du, Tilo, wenn es jetzt um dein Hookie-Cover geht, ne, musst du dich jetzt nicht bei Andy beschweren, sondern bei Remy, der das dann verhauen hat. Aber das ist halt total seltsamer Film. Ich finde halt die Umstände dahinter irgendwie seltsam. Ich finde es cool, dass du, was für so Aussatz meint, dass man die dass dieses Image schon mal sieht von diesen Bands und ne, dass man so auf das Thema Local und sowas auch eingeht, aber hey, ganz ehrlich, ernst gemeinte Fans von Films und Serien, die finden das scheiße. Sorry, damit macht man sich eher lächerlich, finde ich, als dass man der Szene was Gutes tut in dem Sinne. Ja, okay. Meine 2 Cents dazu, bitteschön.
Ja, Jungs, ey, wenn die 90er, sag ich mal, Anfang der 90er die Grunge-Zeit war, wenn Anfang der 2000er der New Metal war, was ist denn jetzt gerade die Zeit?
Boah. Jetzt Rockmusik technisch, oder?
Ja, genau. Also können wir überhaupt irgendeine, können wir das irgendwie benennen oder halt nicht?
Naja, das bemisst sich ja am an der Reichweite des Ganzen, ne? Und also Rockmusik, geschweige denn härtere Rockmusik, hat ja in diesem Jahrzehnt gar keine Lobby mehr irgendwie. Findet eigentlich nicht statt, finde ich, in der Öffentlichkeit.
Finde ich tatsächlich, also ich würde, aktuell finde ich es auch schwierig. Es definiert sich nicht so wirklich, weil Rockmusik selber anscheinend nicht, also ich finde, aktuell hat Rockmusik eine totale Identitätskrise und weiß nicht, was es will, weil es einfach so vieles gibt, was es sein kann. Oder was es sein möchte. Und ich würde jetzt sagen, die 2010er waren auf jeden Fall Emo. Emo-Scene. Weil das hat meiner Meinung nach auch quasi Einfluss auf den Mainstream gehabt. Also es gab auch Künstler, die Ästhetik quasi gezeigt haben und nachvollziehen haben. Es wird heutzutage quasi wie so ein bisschen ja Nostalgie gefeiert. Also diese ganze Emo-Zeit ist jetzt quasi Nostalgie für viele, weil die ganzen Jüngeren finden jetzt auf einmal diese ganzen Bands, die früher halt geil waren, ne, so Panic at the Disco, Fall Out Boy etc., voll geil. Und Paramore und die ganzen Älteren denken wieder an ihre Jugend zurück, die jetzt vielleicht im Alter sind, wo sie normal arbeiten, Geld verdienen, ne, Tilo? Kein Make-up mehr tragen und
Entschuldigung, der Beamte ist wieder eingeschlafen zwischendurch.
Ja, genau.
Eingenickt, wie wir immer auf dem Flur sagen.
Eingenickt. und jetzt aktuell finde ich super schwierig, das zu benennen. Also es ist halt nichts es ist halt nichts Weltbewegendes. Ich kann keine Ästhetik festmachen, wenn man so möchte. Keine Subkultur, die das alles in einem zusammenfasst oder zumindest eine dominante Subkultur im Rock. Es gibt einfach keine aktuell, finde ich.
Wobei man natürlich, beziehungsweise es gibt halt nur Subkulturen, es gibt aber keine große Kultur, es gibt es gibt überhaupt keinen Konsens, keinen massentauglichen Konsens
gerade. Ja, wenn du Grunge gesehen hast, hast du die Leute gesehen, also mal abseits der Musik, die hatten Jeans an, Flanellhemden, ne, ein bisschen runtergekommen, die waren halt so total abgefuckt. New Metal halt auch total komische Frisuren, viel zu große Klamotten, irgendwo zwischen Goth und Hip-Hop irgendwo saßen die und hatten aber ihren Stil. Emo genauso. Komische Haftfrisuren, viel Schminke, dieses Düstere, dieses bisschen Teenage-Angst-mäßige. Ja, aber was ist jetzt heutzutage? Ich kann das nirgendwo festmachen. Also selbst Metalcore, wenn du das so nennen möchtest, hat ja keine definitive Identität. Da gibt's ja 5000 Arten von Bands.
Nicht mehr, nee. Also Emo, muss ich vielleicht kurz reingrätschen, war aber, also diese neue Emo-Wave war ja eigentlich schon Mitte der 2000er, also 2010er war das eigentlich relativ durch.
Die hat sich ja im Grunde so parallel entwickelt.
Wobei, wenn ich das nicht komplett falsch habe, ist es aber so, die Anfang der 2010er war, also für mich zumindest, so diese Metalcore-Phase, wo halt auch alles Mögliche passiert ist mit und ohne Samples oder so, aber halt, wo so Bands halt einfach wie Parkway Drive oder von mir aus auch Emuor oder so, wo die halt alle etwas größer geworden sind. Natürlich in ihrem Kreise so, aber ich finde zumindest in der Szene, wenn man das so will, war auf einmal Metalcore das Ding, was man auch an Local Bands sehen konnte. Also da war ja wirklich, da passierte ja wirklich alles in der Richtung. Aber ich sehe das nämlich ähnlich. Also so Bands wie die Foo Fighters oder so, die haben ja vor kurzem eigentlich auch noch ein neues Album rausgebracht. Das sind ja Sachen, die finden ja im Grunde nicht mehr statt. Also das interessiert ja einen heute 14-, 15-, 16-Jährigen ja mal überhaupt gar nicht mehr. Während, wenn ich jetzt mal an die Zeit denke, wo ich halt in dem Alter war, da gab's dann halt irgendwie, weiß ich nicht, Songs wie Everlong oder so. Ne, das sind halt heute noch Klassiker. Es ist natürlich die Frage, aber das ist ja so. Sowas kommt ja heute kaum mehr raus. Also es gibt ja diese Song-2s, diese Last Resorts, die Smells Like Teen Spirits und wie auch immer, diese Larger-than-Life-Songs, kann man jetzt finden, wie man will. Aber das sind ja die ne, auch noch in 20 Jahren in der Rockdisse laufen werden.
So, ja, und das sind ja auch, da reden wir auch über Songs, die kennt halt jeder. Völlig egal, was für Musik die Leute hören sonst. So, die kennen Chop Suey irgendwie von irgendeiner Party oder so. Auch wenn die überhaupt keine Berührungspunkte mit der Mucke hatten jemals. So. Und deswegen, ja, natürlich gab es da quasi so hauptamtlich irgendwelche Richtungen, ne? Sei es dann jetzt in den 2010ern irgendwie schwerpunktmäßig Metalcore. Ja, aber ich hatte es jetzt so verstanden, dass wir über irgendwie Rockmusik jetzt ganz als ganz breites Spektrum, aber eben nicht mehr als was Subkulturelles, sondern quasi als Pop, im Grunde als Pop-Phänomen. Also was so
als den populäres Sprung, als populäres genau, Phänomen. Ja.
Genau. Ne, und das haben wir ja safe nicht mehr.
Nee, aber das meint
Grunge ich ja, war das, New ja Metal genau war so. Das. Dann hier, weiß ich nicht, Sum 41, Blink und so. Das war einfach Mainstream, das haben alle gehört und fanden auch alle irgendwie cool. Und da hast du ja seit 20 Jahren nichts mehr eigentlich gefühlt. Ne?
Ja, aber
Rock ist tot.
Das meinte ich ja eigentlich genauso. Also nur halt, die Frage ist ja letztendlich auch, woran liegt das eigentlich? Also liegt das wirklich daran, dass wir vor 20 Jahren MTV und so hatten und heute die Leute sich einfach ihre eigenen Playlisten machen und jeder seine eigene Bubble hat? Oder liegt das an den Künstlern? Oder liegt das, ja, woran liegt das?
Skirr und Bra. Daran vielleicht auch.
Ja. Lena, ich würde sagen, hast du mich gerade angesprochen? Sorry, ich habe gar nicht gehört.
Nee, ich habe dich angeschrien.
Ach so. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen. Es eskaliert hier wieder, ey. Mensch. Ich glaube, das Problem ist, du kannst es, glaube ich, nicht voraussehen oder mittlerweile nicht mehr planen, wann sowas passiert. Zweitens ist es ja dann ganz, ganz dran, krass dran gemessen, wie das bei der Jugend ankommt. So leid es mir auch jetzt dem geneigten Metallica-Fan Fan halt tut, aber die Jugend bestimmt, was halt auch so eine Wirkung hat. Das war beim New Metal so, das war bei Grunge so, das war bei Emo so, das war bei allen großen Dingern so, beim Hip-Hop genauso. Und dementsprechend musst du das bedienen. Und ich habe es schon mal gesagt, Jugend heißt halt auch, gerade die in der Zeit, wo sich die Leute befinden, Adoleszenz, Teenageralter, 12, 10 bis 18 Jahre alt, irgendwo dazwischen, die wollen rebellieren. Und wenn du halt kein Soundtrack zum Rebellieren bist, weil er vielleicht auch von deinen Eltern schon bekannt ist, dann wird das auch nichts mit dem neuen Phänomen. Ne? Also ich sag jetzt einfach mal, die Eltern die Leute aus der New Metal Zeit sind mittlerweile Eltern. Ich glaube nicht, dass die Kinder auch nochmal New Metal so feiern werden wie ihre Eltern, weil es vielleicht auch ihre Eltern waren. Und ich würde halt, das ist das Ding. Und es gibt halt nichts, was mehr rebellieren kann oder nicht mehr so krass rebellieren kann, dass es irgendwie eine Welle erzeugen kann. Und es ist natürlich auch so, wir haben so viel an Möglichkeiten, so viel und steht, oder den Leuten heutzutage steht so viel zur Verfügung, was Musik angeht. Mach Spotify auf, du kannst jeden Song hören, den du hören möchtest. Und deswegen kann man sich nicht mehr als große Gemeinschaft, als Gesellschaft oder als Gruppe nicht mehr auf gewisse Sachen fokussieren, weil einfach so viel da ist, dass solche Künstler wie Papa Roach oder Linkin Park gar nicht mehr groß werden können. Weil zu wenig Leute einfach nur diese Bezugspunkte haben. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ein bisschen schwer zu verstehen.
Ja, total.
Es gibt weniger Sachen, auf die man sich einigen muss, weil es halt viel mehr gibt, worauf man sich einigen kann, wenn man es so möchte.
Mhm. Ja.
Und das macht es halt auch schwierig, dann auch wieder so eine Jugendkultur, so eine Welle wieder nach vorne zu drücken. In dem Sinne. Klar, ich könnte jetzt behaupten, leider Gott ist ja immer wieder Thema bei uns, MGK hätte jetzt die besten Chancen dafür, Youngblood hat die besten Chancen dafür, wieder sowas zu werden. Das ist aber die Frage, wie lange das anhält. Das kann jetzt nächstes Jahr schon wieder vorbei sein, weil es halt vielleicht nicht mehr cool ist oder weil er halt nicht den Schritt findet, um weiter zu rebellieren oder weiter anders zu sein.
Oder vielleicht hat, sag ich mal, Rock und die Rockästhetik und alles, was irgendwie mit Gitarrenmusik zu tun hat, einen viel, viel größeren Einfluss auf alles und wir sehen das gerade gar nicht. Wenn wir nämlich an Künstler wie Post Malone zum Beispiel denken, der halt dann auf einmal einen Song mit Ozzy Osbourne zusammen macht. Hier, Rin, wie hieß nochmal der eine Song, den du uns letztens mal gezeigt hattest? Genau, der einfach quasi, war das Heart-Shaped Box, glaube ich, von Nirvana gesampelt hatte. Mhm. Wenn man sich Shows von Travis Scott anguckt, die einfach kranker sind als so viele Hardcore-Shows, wo die einfach die Barrieren umreißen und die heftigste Moshpits haben und Stage-Diven und so. Das ist ja etwas, was nicht im Hip-Hop stattgefunden hat vor 20 Jahren.
Ja.
Suicide Boys und so. Das sind ja alles Künstler oder halt diese ganze Emo-Rap Richtung einfach, diese ganze, auch diese Mode-Ästhetik, wenn man will. Damit einhergehend E-Girls und E-Boys, da sind wir ganz tief in TikTok drin. Aber das ist ja alles, wenn man sich das zumindest mal von außen betrachtet, das hat ja alles zumindest einen Punk-Einfluss, einen Rock-Einfluss drin.
Ja, ja, Alternative-Einfluss, ne? Auf jeden Fall.
Alternative. Und das ist halt vielleicht auch gerade genau das, was der dem Kerngenre irgendwie fehlt, nämlich das, was du gerade auch sagtest, so dieses Rebellieren gegen etwas, aber das macht man heutzutage scheinbar auf eine ganz andere Art und Weise. Und das ist vielleicht auch etwas, was jetzt sich wieder Einflüsse holt aus einer Zeit, wo wir genau das pur erlebt haben. Vielleicht wobei wir natürlich New Metal halt auch, hat ja auch seine Einflüsse wieder ganz woanders herbekommen und Crossover und so.
Vielleicht ist es auch weniger die Musik als vielmehr die Ästhetik, die einfach heutzutage wichtiger ist. Gibt ja zig Sachen oder viele würden ja behaupten, ich meine, es ist bei Rock, wenn sie immer verhasst, so eine Meinung zu haben, aber viele behaupten ja gerade aus dieser Emo-Rap-Richtung, nennen es auch ein Lil Uzi Vert oder ein Lil Peep oder was weiß ich, die ja viel wesentlich punkiger waren als alles, was zu der Zeit auch Rock war oder rebellierender war. Dass das der neue Punk ist, dass das der neue Hardcore ist, dass das der neue, keine Ahnung, Song für die Revolution einfach ist, ne? Und dass es da weniger auf den Sound einkommt, als vielmehr, wofür diese Leute halt auch in ihrer Ästhetik halt stehen. Um es anders sein.
Genau.
Wer weiß denn, wer kann denn sagen, dass New Metal mit seiner Ästhetik, sag ich jetzt einfach mal, hätte auch sein können, dass New Metal ganz anders wäre. Dass quasi die Ästhetik schon da gewesen wäre und der Grund oder dass das Bild wäre, aber der Sound ein ganz anderer. Nicht Rap und Rock, sondern das, was vielleicht heutzutage jetzt laufen würde. So sehr krasser, aggressiver Rap, wie es ein Ghostman macht oder ein Suicide Boys oder ein Puya oder sonst irgendwas. Hätte ja auch passieren können. Da kannst du gar nicht dran festmachen. Dementsprechend würde ich so einer Subkultur gar nicht so sehr die Musik quasi als Grund nahelegen, sondern auch vielmehr das, was dahinter steckt oder was daneben noch läuft, ne? Also Ästhetik, Message, keine Ahnung, Modelabels. Wisst ihr, was ich meine?
Also, ja, klar.
Ja, ja.
Das hat viel mehr Einfluss, meiner Meinung nach, auf sowas, als nur die Musik. Weil wenn es nur die Musik wäre, würden wir mit jeder neuen Musikrichtung quasi nochmal so ein Ding bekommen. Aber das bekommen wir halt irgendwie nicht mehr.
Thilo, kannst du dich noch oder kannst du irgendwie zusammenfassen, was dich dazu gebracht hat, Musiker zu werden? Hast du da irgendwie so einen Schlüsselmoment oder irgendwie Einflüsse oder irgendwas, wo du sagst, boah, das hat mich dazu bewegt, auch irgendwie ein Mikro in die Hand zu nehmen oder wie auch immer?
Boah, ja, ich habe ja schon früh angefangen, irgendwie ein Instrument zu lernen. Ne, das ist ja dann Musik machen im eigenen eigenen Hause so. Ich glaube, dass wenn du aber schon halt früh irgendwie ein Instrument lernst, dann ist der Weg natürlich relativ kurz, das irgendwann zusammen mit anderen Leuten zu machen. Ja, ansonsten Einflussfaktoren auf jeden Fall. Mein Vater, der hat halt immer Bandmucke gemacht so. Und dann war es aber auch einfach, es hat sich bei uns letzten Endes so ergeben damals. Der konnte das spielen, dann hast du den kennengelernt, der hat Gitarre gespielt und dann hast du dich getroffen und losgelegt, ne? Und dann hatte man irgendwie musikalisch einen gemeinsamen Nenner. Das war in unserem Fall ja auf jeden Fall Papa Roach und Slipknot und Mudvayne. Und dann hat man versucht, in die Richtung Mucke zu machen. Ja.
Lin, du
worauf wolltest ja du denn hinaus?
Nee, kommt sofort. Lin, du spielst ja auch Schlagzeug zum Beispiel, ne?
Ja.
Unter anderem. Kannst du das?
Das wusste ich alles gar nicht, Lin. Sorry, dass ich da reingrätschen muss. Ich wusste bis heute nicht, dass du gut singen kannst. Habe ich noch nie gehört. Hast du nicht verraten. Jetzt spielt er auch noch Schlagzeug. Was ist los mit dir?
Ja, also, jetzt lass doch mal die Kirche im Dorf. Also,
spielst du eigentlich noch ein Instrument oder war es
das? Nee, also das Ding ist, ich komme aus einer absoluten Nicht-Musiker-Familie. Keiner von meinen Familienmitgliedern, auch Verwandten, habe ich kaum jemanden, der wirklich Musiker ist. Mein Vater hat mal gesagt, er hat Mandoline gespielt früher, aber das zähle ich nicht dazu. mit dem Singen war es halt bei mir so, ich habe halt, wie gesagt, sehr viel in der Rock-Disco gesungen, unter zweifelhaften Umständen. Und irgendwann war ich es war nach der weiterführenden Schule an einem Berufskolleg und da gab es halt ein Musikprogramm. Und ich habe gesagt, okay, ich interessiere mich für Musik und ich finde das eigentlich ganz cool und ich möchte halt mal was dazu lernen. Da kam halt dann ein schon recht bekannter lokaler Jazzmusiker halt aus Aachen dann dahin und hat halt mit uns da so ein bisschen Workshop-mäßig was gemacht und der sagte mir halt, du kannst ganz gut singen. Da ist Potenzial hinter. Du bist jetzt nicht perfekt, du hast jetzt nicht das Können, aber das könnte man durch.
Und seitdem spielst du Schlagzeug.
Ja, pass auf. Das könnte man halt fördern. Und ich so, okay, ja, dann, okay, ich gucke halt mal. Und dann habe ich dann angefangen, okay, was willst du Musik machen? Hab mir eine Band gesucht, haben Musik gemacht. Und da bin ich halt irgendwie so reingerutscht. Also es ist jetzt kein definitiver Grund gewesen, sondern ich habe irgendwie gemerkt, okay, das kann ich anscheinend. Und weil ich das kann, habe ich es dann gemacht. Und beim Schlagzeug ist es so, das habe ich ja wesentlich später angefangen. Also ich habe Schlagzeug angefangen, ohne Lehrer und alles nur so ein bisschen autodidaktisch und auch noch nicht mal gut. Ich sag nicht, dass ich ein guter Schlagzeuger bin. Ich bin richtig scheiße. Also da gibt's Leute, die können das viel, viel besser. Aber ich habe mich einfach hingesetzt und habe halt versucht und gemacht und getan. Ich habe ein ganz gutes Rhythmusgefühl und habe dann daran halt mich quasi beim Schlagzeug mich reingefunden. Und ja, ich würde jetzt behaupten, vielleicht, wenn man jetzt das auf einen Musiker oder auf eine Richtung irgendwie, vielleicht war es Linkin Park. Ich wusste, ich kann Linkin Park ganz gut singen. Vielleicht ist das dann auch ein Zeichen dafür, dass ich vielleicht Musik machen sollte. Habe ich ja auch in der Richtung nachher gemacht. Habe mir auch so einen New-Metal-Quatsch gemacht, da jetzt einfach mal. Und das hat dann ganz gut funktioniert bis zu einem gewissen Maße. Ne? Also, ja.
Warum ich das gefragt habe, ich beobachte ja auch, jetzt kommen wir wieder auch zu den großen Festivals und so weiter. Ich finde, das sind einfach immer wieder sehr gute Indikatoren, weil da sehr viele Leute einfach gerne mitdiskutieren. Und du kannst sehr, sehr viel an solchen Diskussionen oder du kannst auch sehr, sehr viel aus solchen Diskussionen rausziehen, wie halt einfach die allgemeine Stimmung der Menschen zu Trends und wie auch immer gerade ist. Und meine These ist einfach, wir brauchen den Mainstream-Rock unbedingt, damit auch einfach kleine Szenen Bestand haben können. Das Wichtige ist nämlich immer, und deswegen, und jetzt kommen wir auch wieder zu Maneskin, das Wichtige ist einfach, dass Rockmusik, sei es jetzt in, weiß ich nicht, Nickelback-Form, sei es in Linkin Park-Form, sei es in Metallica-Form, alles, was einfach groß ist, was den Leuten ein Begriff ist. Wir brauchen das unbedingt, damit es präsent ist, damit die Kleinen anfangen, wieder eine Gitarre in die Hand zu nehmen und dann Bands zu gründen. Und
ja, wir dann, brauchen Heldinnen.
Ja, ja, und wir brauchen die Kleinen mit den Gitarren und den Schlagzeugsticks. Wir brauchen den Nachwuchs unbedingt, der willig ist, auch den Jugendzentren zu zeigen, wir haben Bands gegründet, wir wollen auftreten. Ne? Also ich finde, man darf das einfach überhaupt nicht unterschätzen, was das für eine Wirkung hat. Also wenn du keinen Einfluss von oben hast, wo dir einfach jemand einen geilen Rocksong vorspielt und du das einfach feierst und das Gefühl hast, ich möchte das auch machen, dann wird das einfach nicht eintreten. Dann wird keiner eine Gitarre in die Hand nehmen und eine Band gründen und Local Gigs spielen und so. Und das wird irgendwann aussterben. Und dementsprechend möchte ich an der Stelle einfach nochmal betonen, dass wir einfach wirklich, das ganze Ding lebt einfach auch von seinen Larger-than-Life-Rockstars, selbst wenn man die Mucke nicht gut findet. Aber so wie Lin, du ja gerade auch gesagt hast, bei dir hat's mit Linkin Park angefangen. Ich glaube, Thilo, du hast mit Sicherheit auch, also dein erster Rocksong war bestimmt nicht von, keine Ahnung, From First to Last oder so, sondern du hast mit Sicherheit auch mit etwas, ja, Papa Roach oder so. Also das sind halt gerade die gewesen, die auch einfach in der Bravo präsent waren oder die bei MTV ja, liefen oder so.
Ja. War aber I Love Rock'n'Roll von Britney Spears.
Geil. Nice.
Nee, auf jeden Fall. Und ich musste gerade auch nochmal dran denken, dass, also im Grunde braucht alles, was so nachrückt an potenziellen MusikerInnen, die dann irgendwelche Bands gründen, die brauchen eigentlich auch so, keine Ahnung, diese ganzen Klassiker, so, die müssen ja auch in Music Store fahren und Stairway to Heaven anspielen. Oder Come As You Are oder so.
Ja, voll.
Das ist halt wichtig, dass solche Sachen nachrücken irgendwie.
Ja.
So, auch wenn sich wahrscheinlich Music Store MitarbeiterInnen nach Ladenschluss erhängen, weil sie es nicht mehr hören können. Völlig zu Recht. Aber voll. Es fehlen halt genau diese Hits, die aber im Grunde wie so Einstiegsdrogen funktionieren. Mhm. Ne?
Ja.
Total. Das war bei uns nämlich Between Angels and Insects.
Insects, ja. Ne?
Ja. Das war der erste Song, den wir damals dann zusammen gezockt haben im Proberaum. Mhm. Einfach so zum Reinkommen, zum Eingrooven. Das war bei mir, ähnlich wie bei dir, Lin. Da wusste ich halt so, okay, das kann ich irgendwie von der Lage gut bedienen, ne? Und dann hat man das so ausprobiert und damit quasi dann auch so seine Stimme irgendwie entdeckt.
Ja, genau. Das ist es nämlich. Zu wissen, wo die Grenzen liegen, was man kann als Sänger. Das war, glaube ich, so die ersten Schritte, die man einfach gemacht hat. Man konnte, das kann ich singen, das kann ich nicht singen, das kann ich vielleicht, okay, können wir mal ausprobieren. Bei uns war es tatsächlich, die ersten Songs, die wir kamen, waren Korn. Nur Korn.
Freak on a Leash.
Ja. Pushing Away From Me.
Oh, wir hatten Blind von Korn.
Haben wir auch gespielt, Blind.
Aber auch mit Dudelsack vor?
Nee, ohne Dudelsack natürlich. Falling Away From Me, sorry, nicht Pushing Away From Me, das ist ja Linkin Park. Nein, Falling Away From Me von Korn, Right Now, Freak on a Leash halt auch und halt Blind. Und wir waren absolut grauenhaft dabei. Aber
habt ihr nicht sogar Here to Stay live gespielt?
Ja, Here to Stay haben wir ganz lange live gespielt.
Da fand ich unser, mega geil
damals. Hat sich unser Gitarrist noch extra was überlegen lassen, damit er diese coole Telefonsound bei der Gitarre nachmachen konnte. Irgendwie voll mit seinem Pedal rumgespielt, damit das halt so richtig wie aus so einer richtig alten Telefondose halt klang. Super cooles Ding. Das hat auch immer wieder Spaß gemacht, den zu spielen eigentlich. Und ich hatte die Band halt vorher nicht auf dem Schirm, aber ich wusste halt, okay, Nu Metal kannst du irgendwie, das ging. Da konnte ich auch singen und das war irgendwie voll mein Ding. Und ja. Ja, ich, um noch vielleicht nochmal auf dein Dings zurückzukommen, du hast recht, Mike. Also gerade wenn ich überlege, dieser ganze Metalcore-Hype, der sich ja in den 2000ern abgespielt hatte, bei uns in der lokalen Szene, die Jugendzentren waren brechend voll mit Leuten für irgendwelche Local-Bands, die Metalcore gespielt haben. Brechend voll. Ja. Du kamst teilweise nicht mehr in den Laden rein, weil so viele Leute drin waren. Die wollten das alle hören. Und dann irgend so eine, ich sag schon mal, so eine Duvi-Local-Band, die Jungs und ein paar junge Kerle, die einfach alles gegeben haben, ihren Idolen nachgeeifert haben. Parkway Drive, Killswitch Engage, Azalea like Dying, was weiß ich für Bands. Und das war cool. Und ich erinnere mich gerne an die Zeit zurück. Und nachdem halt dieser Metalcore-Hype halt irgendwann weg war, nachdem die großen Bands irgendwie auch nicht mehr so, vielleicht nicht mehr den Trend hatten, wie sie ihn hatten. Also jetzt, das ist ja jetzt nicht die Größenordnung wie ein Linkin Park oder ein Pepper Roach, aber es ist halt schon, in sich waren das schon große Namen, sowas. Hast du auch gemerkt, wie schlagartig das in den lokalen Szenen halt auch abgeflacht ist?
Mhm.
Wie ja, schlagartig die Konzerte verschwunden sind und die Jugendzentren gesagt haben, so, ja, nee, mach mal vielleicht nicht, ist zu kostenintensiv für uns, ne? Total schade, aber du hast im Endeffekt recht, solche Künstler muss es geben, egal in welcher Größenordnung, damit es halt auch in der lokalen Szene wieder läuft. Damit die wieder sagen, ich hab Bock, ich möchte genau das sein, ich möchte genau das werden. So möchte ich singen, das ist meine Persona, die ich haben möchte. Könnte mit Maneskin auch funktionieren, das ist, wer weiß das schon. Vielleicht sind sie auch in einem Jahr wieder uninteressant, aber sie haben das Potenzial durch ihr Auftreten und ihre Art, vielleicht wieder so einen Hardrock oder Alternative Rock Hype hervorzubringen. Wenn es geschickt gemacht ist.
Ja, vielleicht abschließend, ist auch schon wieder fast anderthalb Stunden, krass. Was glaubt ihr, wir sind denn aktuell so die Hoffnungsträger in der Hinsicht, also so die Linkin Parks und Papa Roaches von uns oder für uns damals, gibt es da irgendwie 1, 2, 3 Bands, die vielleicht gerade Vorreiter sind für die Generation, die gerade anfängt, irgendwie Musik zu konsumieren?
Schwierig.
Ja, echt schwierig.
Von der alten, also ich würde fast behaupten, alle, die in den letzten paar Jahren oder in den letzten Jahren bei uns in der Szene halt große Namen waren, werden es, glaube ich, nicht mehr. Viele genau. Von. Einzigen, den ich aus dieser Reihe sage, die könnten es werden, sind Bring Me the Horizon. Einfach, weil sie wissen, dass sie immer neu werden müssen und sich verändern müssen und auch innovieren müssen. Innovatieren. Ja.
aber selbst die Hits auf den Platten, ne, haben einfach eine viel geringere Halbwertszeit im Ohr, als jetzt die Dinger von früher, oder?
Weiß ich nicht. Könnte einfach Nostalgie sein, die damit da schwingt bei dir.
Ja, natürlich.
Natürlich. Alte Männer.
Ja, ich war auch kurz davor gerade, als es dann wieder um Local Shows ging, ich war kurz davor, ein Déjà-vu vom Déjà-vu des Déjà-vus zu
machen. aber zurück zum Thema. Von den neuen, also wenn wirklich Leute jetzt schaffen, müssen sie jetzt damit loslegen. Ich meine, wie oft haben wir den Namen fallen lassen? MGK, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, dann Youngblood. Da wird es schon schwierig. Also danach.
Bei Youngblood hatte ich übrigens eine sehr interessante Beobachtung. Meine Arbeitskollegin, die ich jetzt mal im Charts-Universum einfach verordnen würde, also gar nicht despektierlich gemeint, aber halt einfach jemand, die einfach alles
jemand mögliche, ohne Geschmack
einfach alles mögliche Sorry. Hört, was auch im Radio oder in den Spotify Top 100 oder so hört. Und ich habe letzte Tage, wir sitzen zusammen im Büro, hatte ich halt irgendeinen Youngblood Song angemacht, ich glaube Hope for the Underrated Youth oder so, und es liefen 5 Sekunden und sie meinte sofort, boah, den finde ich so geil, den Song. Und ich so, what, den kennst du, krass. Weil, also, ne, so fand ich erstaunlich, aber einfach, weil ich glaube, dass ich, so wie du gerade auch sagtest, so Youngblood ist, ne, ist gerade einfach auch eine Nummer, vielleicht auch gar nicht mal, also ist natürlich kein Rock am Ring Headliner oder so, aber ist halt einfach so eine omnipräsente Figur. Also man, ich habe jetzt auch letzte Tage immer mal wieder Leute gesehen, die einfach auch Shirts von dem getragen haben. Und ich dachte, krass, also man sieht langsam wirklich auch auf der Straße dieses Band-Merch-Ding einfach, was ja auch irgendwie komplett zurückgegangen ist, für mein Empfinden. Gut, im Moment gehen auch viel, viel zu wenig Leute auf die Straße, aber ich finde, das hat man halt einfach auch häufiger gesehen. Aber ne, dass halt auch so ein Youngblood anscheinend wirklich auch so im Mainstream wahrgenommen wird, das fand ich cool. Also ist irgendwie ein gutes Zeichen. Ja,
ja, finde ich auch.
Ja, wie der Lin sagen würde, gut, Jungs. kommen wir mal langsam zum Ende. Aber natürlich nicht ohne eine kleine Spotify-Playlist-Update-Geschichte zu machen. Hey. Tilo, wolltest du vielleicht mal 3 Songs draufballern?
Nö. Ja, okay, dann ich mache jetzt mal Werbung für ein Album, was eigentlich nicht in unserem Spektrum ist, das ich aber sehr feiere zurzeit und das bei uns auch im Team auf der Arbeit immer wieder besprochen wird. Und davon möchte ich gerne um einfach die Bandbreite der großen Kunst, die dort vorgeführt wird, zu zeigen. Es handelt sich, das sagt man nicht so, ne? Es geht um, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, von Danger Dan.
Oh, cool.
Und da möchte ich einmal reinpacken, eine gute Nachricht, ein sehr schönes Lied. Und dann im Kontrast dazu würde ich gerne auch noch einfügen, ich verprügelte die Sextouristen in Bangkok mit Penelope Cruz.
Das ist der ganze Songtitel?
Ja, um die einfach um die Bandbreite dieses Albums in 2 Songs darzustellen. Denn das läuft bei mir echt rauf und runter. Ich habe es jetzt aber als Chorbaum nicht mit reingenommen, weil es einfach passender wäre, da was aus unserem Spektrum zu nehmen. Und würde dann auch tatsächlich schon übergeben. Ich würde mich übergeben.
Dich würdest du übergeben.
Ja.
Ja, mach mal weiter, Lin.
Ja, ich nehme einmal den Song The Burden to Believe von Times of Grace. Times of Grace sind Jesse Leach und Adam Dukiewicz. Als sie ihr erstes Album rausgebracht haben, waren sie nicht beide in Killswitch Engage. Jetzt sind sie's, weil der Jesse Leach natürlich mittlerweile auch Teil der Band wieder ist von Killswitch Engage. Und das ist, ja, man merkt, dass es immer noch die beiden sind und dass sie auch maßgeblich am Songwriting von Killswitch Engage halt zu tun haben. Also man merkt so ein bisschen es gleicht sich schon so ein bisschen. Aber Times of Grace ist anscheinend, oder das hatte mal Adam Dukiewicz gesagt, ein wesentlich persönlicheres Erlebnis für ihn. Und er hat auch wesentlich mehr Parts, was Gesang angeht. Und es ist auch ein bisschen ruhiger, hat teilweise so einen leichten Folk-Einschlag oder Country-Einschlag, wenn man das so möchte. Halt super persönliche Musik und super entspannte, oder was heißt entspannte, aber etwas nähere Musik am Menschen. Und das ist jetzt ihr erster neuer Song seit fast 10 Jahren, glaube ich. Und der ist sehr, sehr cool, der gefällt mir sehr gut. Also The Burden to Believe von Times of Grace. Dann einmal, weil ich die im Moment irgendwie wieder voll für mich entdeckt habe, Alter Schinken, At the Gates. Anfang der 2000er, Mitte 2000er, war das quasi die Schablone für jeden Metalcore-Song. Alle hingesetzt, schreibt das nieder. Alte Melodic Death Metal Band aus Skandinavien, quasi Pioniere des moderneren Metalcore-Sounds, und man hört das auch sofort, wenn man sich die Songs anhört, obwohl die es, glaube ich, gar nicht beabsichtigt haben. Von denen absoluter Klassiker Slaughter of the Souls, super cooler Song. Und als letzten ist heute rausgekommen von der Solokünstlerin Chelsea Wolf, super cooles Ding, kennen nicht so viele. Lief wohl auch schon mal bei 1 Live Plan B. Da hab ich sie zumindest entdeckt. Eigentlich so eine Indie-Künstlerin, die über die Jahre immer mehr in eine sehr, sehr rockige, also sehr düste, rockigere Richtung abgedriftet ist. Es ist fast schon im Bereich Stoner oder so, wenn du möchtest, Stoner Rock und Doom Rock. coole Künstler, ey, ich feier die. Ich vergöttere diese Frau fast schon, weil die einfach so cool ist. Die ist so, boah, das ist auch so eine Persönlichkeit, weißt du? So larger than life, und jede Live-Session von ihr, die sauge ich quasi sofort auf, weil das einfach so viel Atmosphäre hat und so eigen ist. Und die hat den Song Diana jetzt rausgebracht. Ich glaube, es ist sogar ein Cover. Ich weiß aber nicht von welcher Band, deswegen keine Ahnung. Aber den nehme ich auf jeden Fall, Diana von Chelsea Wolf.
Ja, dann hau ich auch noch mal drei hinterher. Ich habe irgendwie, meine letzte Woche war ein bisschen beschissen und ich bin so voll in that feels drin. Deswegen hau ich jetzt mal drei so Songs raus, die ich gerne wieder hören wollen würde, wenn wieder Konzerte sind und so dieses Stage-Dives und High-Fives und mitschreien und mit anderen Leuten in den Armen liegen Feeling habe ich bei folgenden drei Songs. No Cap Fair von Such Gold. Mhm. Eine schottische Post-Hardcore-Band namens Toy Mountains mit dem Song I Could Care Less. Kennt, glaube ich, kein Mensch. Ich weiß auch nicht mehr, ob sie überhaupt noch gibt. Finde ich aber fantastisch.
Hipster.
Hipster.
Ja.
Mega geil. Und Balance and Composure mit dem Song Patience. Die Platte Separation, wo der Song drauf ist, ist Anfang Mai 10 Jahre alt geworden. Ist tatsächlich eines meiner All-Time-Favorite-Alben. Wunderschönes Artwork auch und einfach großartig und ist so ein Song, da habe ich fast Pipi in den Augen, wenn ich den höre. Und deswegen, also Leute, hört euch die Songs natürlich auch von den anderen Herren hier, ne, gerne an. Und ich würde mich vor allen Dingen sehr freuen. In den letzten Tagen haben wir, also ich zumindest, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber relativ viele Nachrichten auch so bekommen und auch Comments und so. Und das war echt, fand ich sehr schön.
Erwärmend.
Das wirklich. Also es macht wirklich Spaß, weil wir ja aktuell leider immer noch, auch wenn die Zahlen gerade runtergehen und die ein oder andere Lockerung gerade zu kommen scheint und so weiter und so fort. Ihr wisst es ja selbst. Trotzdem ist das auch Balsam für unsere geschundenen Seelen, wenn wir so ein bisschen mit euch interagieren können in der Hinsicht und wir einfach mitbekommen, wer sich den ganzen Quassel hier anhört. Dementsprechend, wenn ihr irgendwie Meinungen habt, zum Beispiel, wie ihr den ESC erlebt habt, wenn ihr ihn erlebt habt, was ihr zu den Songs sagt, natürlich auch eure Meinung zum aktuellen Status der Rockmusik, wenn man so will, was sind so die aktuellen Helden überhaupt und vielleicht auch meine These mit dem Mainstream-Rock, haut gerne einfach mal eure Gedanken dazu raus, denn wir schauen uns das alles an, wir diskutieren da auch nochmal drüber intern, wir freuen uns jedes Mal und das macht das ganze Ding hier einfach noch runder. Ja, jetzt habe ich fast schon ein Schlusswort gegeben, was ich gar nicht wollte, aber Lynn, nachdem der Thilo letztes Mal ein sehr schönes Schlusswort hat, möchtest du das dieses Mal machen?
Oh Gott, ich kann das letzte Schlusswort gar nicht mehr toppen, das war so schön. Bin so ein.
Du könntest unsere Zencaster-Namen vorlesen.
Wäre anders schön, aber kann ich gerne machen, wenn das Schlusswort das sind. Also ich bin total langweilig, ich heiße einfach nur Lin in unserem netten Aufnahmeprogramm. Dann haben wir den lieben Mike als Dödel ab und den Crazy Tilly, wie ich ihn eben genannt habe.
Ja. Wisst ihr überhaupt, welcher Dödel ab Song das ist?
Ist der nicht von Guano Apes?
Ja, Mann.
Ja, Mann. Guano Apes, Dödel ab. Ja, Crazy Tilly, League of Legends Player von unseren Zuhörern würden wissen, wen ich damit meine auch und von wem das Name kommt. Ansonsten, ich freue mich immer wieder, auch was Mike schon sagte, wenn wir Nachrichten bekommen. Bleibt zu Hause, bleibt gesund. Sprecht miteinander. Weint auch mal zwischendurch, lacht ein bisschen zwischendurch und freut euch mit uns allen auf die kommende Festivalsaison, auf die Konzerte, wenn sie wieder anfangen. Punkt.
Sehr schön.
Lin!
Ja dann, Leute, macht es gut. Bis Ciao. Zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüssi.
Wo ist der Bär?